Hallo Welt. Das Thema der Woche. Och nö, jetzt ist er auch noch tot. Eine sicherlich vertraute Situation. Im Kampf um den Planeten geht eine der sorgsam aufgelevelten Figuren in die ewigen Jagdgründe ein. Ob durch eigenes strategisches Verschulden oder eine dramatische Wendung der Erzählung, immer wieder konfrontieren uns digitale Spiele mit Verlusten. Wir sprechen über unsere eindrucksvollsten Verlusterfahrungen und versuchen uns an einer Einordnung. Außerdem geht es um eine methodische Reflexion der Spielanalyse, um GRI und den Deutschen Podcastpreis. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 174 mit
Armin Siegmund,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 27. Ne, ist doch der 27. Nein, Entschuldigung, 26. Der 26. Januar und der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder für euch da. Tatsächlich ist es so, ich habe die tragische Erfahrung machen müssen, dass der Deutsche Podcastpreis 2020 im März verliehen wird. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Pixeldiskurs, also wir, nicht teilnehmen. Wir sind nicht mal in der Liste der möglichen Nominierungen. Man kann also abstimmen für alle Podcasts in Deutschland, außer für uns. Und ich weiß nicht, warum. Das ist hart. Das ist
okay,
ein harter
Schlag. Kann wirklich für alles abstimmen, auch quasi für den letzten?
Na, jetzt nicht für alle. Ich habe tatsächlich auch einige mal gesucht, so ein bisschen, um mal so stichprobenartig irgendwie mal zu gucken, was ist da eigentlich so dabei und was ist nicht dabei. Es sind auch, also einige kleinere Podcasts fehlen tatsächlich. Und ich finde es aber gerade schade, weil so kleine Podcasts, ich meine, was sollen wir denn noch machen? Ne? Ich meine, irgendwie 100, was haben wir jetzt? 174 Folgen. Pures Entertainment. Was soll man noch tun? Was soll man noch tun? Ich weiß es nicht. Ich hatte mich schon gesehen auf so einer Bühne, wo ich dann so einen Preis entgegennehme und dann so eine Dankesrede halte. Ja. Und jetzt sind wir schlichtweg nicht dabei. Also wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir tatsächlich auch mal irgendwann vielleicht in Erwägung gezogen werden und dass man zumindest für uns abstimmen kann. Ich weiß gar nicht, was man da an Kriterien erfüllen muss, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass uns zum Beispiel iTunes-Rezensionen enorm weiterhelfen. Weil wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele iTunes-Rezensionen wir haben. Ich habe da in letzter Zeit nicht mehr drauf geschaut.
Vier und eines von mir?
Nee, es sind mehr mittlerweile. Ich glaube, es sind eher so um die 15, 20 Rezensionen. Es könnte aber deutlich mehr sein. Es hören uns ja deutlich mehr Leute. Hallo, liebe Leute da draußen. Wenn ihr iTunes verwendet, dann geht doch mal, oder Apple Podcasts heißt es ja jetzt, dann sucht doch mal nach Pixeldiskurs, den ihr ohnehin scheinbar abonniert habt. Und gebt uns eine Wertung dort ab. Vielleicht auch eine kleine Rezension, ein paar Grußwörter dalassen. Das würde uns tatsächlich gerade bei solchen Sachen durchaus helfen.
Ich finde das eigentlich ganz gut.
Underground, meinst du?
Underground, und man kann das so ein bisschen einordnen, so wie Freiwild halt zum Echo eingeladen wird und das ein Skandal ist. Und wir produzieren jetzt unseren eigenen Skandal, dass wir nicht nominiert sind für den Podcast des Jahres.
Wir können auch sagen, wir sind im Grunde eigentlich nominiert, aber wir gehen gar nicht hin. Wir wollen gar nicht. Wir sind durch mit denen.
Wir machen das wie Ranitzky damals.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Ja, wir haben das einfach
sehr gut.
Dankeschön. Wir haben das einfach schon vorsorglich denen gesagt. Also im Falle dessen, wir gehen schon mal nicht hin.
Ja, wir kommen sowieso nicht. Wir wollen damit gar nichts zu tun haben. Dieses Establishment,
wir sind
die feinen Herren da oben.
Wir sind ja auch gar kein Podcast als Podcast. Pixeldiskurs. Ja, Beyond Podcast. Ja,
wir sind eine Gesamterfahrung. Experience, würde man sagen.
Mit Geschmack. Geschmack ist übrigens ein sehr gutes Thema. Mich würde interessieren, auf welche Spiele ihr so Lust hattet, auf welchen Geschmack ihr, in welchen Genuss ihr diese Woche gekommen seid.
Wer soll anfangen? Du musst jetzt, du hast da die Frage gestellt.
Ramin, fange ich an? Okay. Das geht auch, glaube ich, relativ schnell, weil ich habe eine Switch bekommen. Irgendwie bei der letzten Folge haben wir noch über das neue Switch-Modell geredet und meine Freundin hat dann entschieden, nein, so lange wird nicht gewartet, wir holen uns die 2019er-Edition. Deswegen haben wir einige Switch-Spiele ausprobiert und ich bin da jetzt gerade am Anfang. Allerdings hat tatsächlich, wie das so ist, ich habe es zwar zum Geburtstag bekommen, aber den größten Teil hat dann meine Freundin tatsächlich gespielt, weswegen ich eigentlich doch wieder an meinem geliebten Computer saß und dort Spiele gespielt
habe. Ja, aber jetzt musst du mal kurz erzählen, also wie war dein Ersteindruck der Switch? Weil ich habe ja jetzt kürzlich auch die Switch mir organisiert, vom Laster gefallen und bin ja vollkommen hin und weg.
Ich auch. Und hätte ich gar nicht gedacht, also ich hatte auch die Wii U und ich bin eigentlich generell Nintendo-Fan, aber was ich nicht gedacht hätte, ich hatte es einmal vor einiger Zeit mal testweise gespielt bei jemandem, da haben wir Mario Kart gespielt und da habe ich gemerkt, ich mit meinen Wurstfingern an diesem kleinen Joy-Con-Controller, da sind wir keine Freunde geworden. Jetzt habe ich das so gespielt mit den beiden Joy-Cons, wir haben Mario Party gespielt und Fire Emblem habe ich gespielt und ich muss sagen, man hat sich dann doch dran gewöhnt. Also entweder sind meine Wurstfinger dünner geworden oder das Ganze ist einfach eine Gewöhnungssache. Und ich muss sagen, Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann macht es unglaublich Spaß, mit diesen zwei Joy-Cons dann auch zu hantieren, weil man eben sich auch irgendwie freier auf dem Sofa bewegen kann, wenn man die Arme auch frei bewegen kann. Das ist schön.
Diese filigranen Joy-Cons sagen mir auch durchaus zu. Ich habe vor allem dann gemerkt, dass im Vergleich zum PlayStation 4-Controller, zum DualShock 4, sind die ja doch deutlich kleiner. Die Sticks deutlich kleiner, die Buttons deutlich kleiner. Und als ich dann nach einer geraumen Zeit, nach meinen Switch-Eskapaden mal wieder den DualShock 4 in die Hand nahm, fühlte sich das Ganze an wie so ein klobiges Stück Plastik. Das hat sich mittlerweile wieder gelegt. Ja. Ich fühle mich dann auch wieder in den DualShock 4 ein. Aber es ist tatsächlich immer so. Es braucht immer so ein paar Stündchen irgendwie, bis sich dann wieder das Controller-Gefühl oder dieses Controller-Gefühl wieder einstellt.
Und gleichzeitig ist es immer noch erstaunlich für mich, du hast gerade gesagt, die Analog-Controller sind kleiner, aber sie sind auch unglaublich präzise, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Also da habe ich bei der PlayStation 4 größere Probleme. Ich könnte mir bei der Switch tatsächlich vorstellen, auch etwas zu spielen, wo es auf Präzision ankommt. Währenddessen ich mich mit Shootern auf der PS4 noch nie anfreunden konnte, als PC-Spieler, der die Maus gewohnt ist.
Was wird jetzt dein erstes Switch-Abenteuer?
Es ist momentan Fire Emblem. Da bin ich einfach schon ein großer Fan der Reihe. Three Houses. Bin ich noch nicht so wirklich warm geworden. Ich fange jetzt an, die ersten Level zu spielen. Die Story catcht mich noch nicht so, aber es ist viel, viel Lustiges und viel zum Schmunzeln da. Also diese Teestunden, zu denen man seine Schüler einladen kann, um die Beziehung zu denen zu verbessern. Und das wirkt alles super nett, aber es ist auch auf eine absurde Weise creepy, dass das irgendwie sehr amüsant ist, wenn man da dann einen gestandenen Mann als Lehrer zu einer Teestunde einlädt und dann über lustige Sachen redet und dann, aber es ist interessant.
Aber es ist Fire Emblem, im Kern noch Fire Emblem, frage ich mal so.
Absolut. Es ist ein runden Taktikspiel, wo man sehr gut überlegen muss, wo man seine Einheiten positioniert, welche Einheiten mit wem zusammenstehen und Verbindungen eingehen und zu denen man auch eine Beziehung aufbaut und die man nicht sterben lassen will. Das ist für mich sozusagen eigentlich die Grundessenz aus Fire Emblem und ich finde, das haben sie immer noch erhalten. Die haben sozusagen, ich sag mal, ein Persona 5 Lite dazwischen gepackt, zwischen den Kämpfen. Man hat sozusagen zwischen den Kämpfen die Möglichkeit, seine Schüler, also man ist ein Lehrer an einer Militärakademie und hat sozusagen eine Schülerschaft unter sich und kann die jetzt relativ frei auch entwickeln. Man ermutigt sie, man macht eben auch mit ihnen Aktivitäten, um sie weiter zu fördern. Und beobachtet aber auch immer aus einer dritten Perspektive immer auch, wie sich die Beziehung zwischen den einzelnen Schülern, ohne dass man selber dabei ist, eigentlich entwickeln. Und je mehr eben die Leute zum Beispiel nebeneinander kämpfen und sich verteidigen, desto höher steigt die Unterstützung. Das gab es alles schon früher, aber eben nicht so sehr in diesem Persona 5-Style ausgelebten Visual Novel-Style.
Wie hast du den Schwierigkeitsgrad empfunden, beziehungsweise auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Mhm.
Ich spiele auf normal, ich spiele auf dem Modus, wo die Leute, wenn sie sterben, sterben.
Also Permadeath.
Genau, das war schon immer irgendwie meine Grundannahme, dass ich das immer machen will. Meine Freundin spielt das ohne. Man hat allerdings in dem Spiel jetzt auch die legitime Möglichkeit, dreimal im Spiel während eines Kampfes die Zeit zurückzudrehen. Also sozusagen eine legitime Art zu sagen, ach nee, dass der jetzt gestorben ist, will ich doch nicht. Ich lade mal kurz das Spiel. Nein, hier hat man wenigstens den Schritt, den letzten Schritt nochmal zu reduzieren.
Du kannst nur einen Zug zurück.
Ich glaube schon, ein Zug oder anderthalb. Man kann da. Aber es ist knallhart. Also die KI ist schlau, wenn man seinen Heiler einen Schritt zu weit vorne macht, dann nehmen die den auseinander. Also man muss sehr darauf achten, Wege abzusperren. Und allerdings gibt einem das Spiel auch viele visuelle Informationen. Also es macht einfach Spaß. Und ich glaube, man ist irgendwann so, dass wenn man Fehler macht, dann ist man selber dran schuld. Das Spiel ist nicht unfair, aber es ist hart.
Ach ja, jetzt sehne ich mich auch nach Fire Emblem. Ich habe das auch noch auf meiner Liste stehen. Ich bin gegenwärtig noch mit Octopath Traveler befasst. Soll ich dazu auch kurz ein paar Worte vielleicht noch sagen? Ist auch gerade mein Switch-Abenteuer sozusagen. Ich hatte ja schon mal angerissen in einer der vorherigen Folgen, glaube ich, dass es sich um ein JRPG im klassischen Final Fantasy-Stil handelt, also Final Fantasy VI ist so ein bisschen das, was man sich vielleicht darunter vorstellen kann, mit einem sehr prägnanten visuellen Stil. Die Figuren sind selbst 2D-Sprites, allerdings in einer 3D-Umgebung. Und ich würde jetzt diesmal vielleicht ein kurzes Schlaglicht werfen auf die Figuren. Denn das Spiel heißt ja Octopath Traveler, Octo von 8. Es gibt also 8 Figuren, unter denen man auswählen kann. Am Anfang hat man die Möglichkeit, eine Figur auszuwählen und im Laufe der Zeit sammelt man dann, kann man die anderen Figuren einsammeln, ihre Anfangsgeschichte sozusagen miterleben und dadurch die ganze Party ausbauen, aber immer nur 4 zugleich haben. Und das sind so eigentlich sehr klassische Stereotype, die da zum Einsatz kommen. Also es gibt Cyrus, den Scholar, den habe ich tatsächlich verwendet, als erste Hauptfigur, dann Ophelia als Cleric, als Heilerin und Lichtmagierin, Hanit als Hunter, also mit Bogen und man kann Kreaturen fangen, Monster fangen, Therion, der Dieb, Alphin, der Apothecary, ja, so spricht man es wahrscheinlich aus, also Apotheker, Primrose, die Tänzerin, die so hauptsächlich für Buffs und Debuffs zuständig ist, Tressa, die Händlerin und Olberic, den, wer fehlt?
Ritter?
Richtig, gut, richtig, gut aufgepasst. Olberic, Sir Olberic, also Olberic, der Ritter. Und das Schöne daran ist, dass diese Figuren haben natürlich ihre eigenen Stärken und Schwächen, so wie man das kennt. Sie haben auch alle eigene Equipment-Slots und können nur bestimmte Waffentypen verwenden. Der Clou ist so ein bisschen dabei, dass man die Party klug kombinieren muss, da in Octopath Traveler es nicht möglich ist, einfach nur irgendwie Button-Mashing zu betreiben oder Button-Mashing sowieso nicht, es ist ja rundenbasiert. Oder irgendwie einfach nur, wie sagt man, wenn man einfach nur irgendwie draufhaut. Also man kann sich da einfach nicht so durchklöppeln durch irgendwie die Kämpfe. Sondern es ist so, dass jeder Gegner hat eigene Schwachpunkte und ein Schild. Und es geht dann erstmal darum, sozusagen den Schild auf 0 zu setzen, damit der Gegner überhaupt für Schaden wirklich sinnvoll empfänglich ist. Das heißt also, man muss die Fähigkeiten der Party auf eine sinnvolle Art und Weise kombinieren und das führt dazu, dass sich jeder Kampf anfühlt wie ein kleines Puzzle. Und der darüber hinausgehende Reiz dieser Figuren und auch der Grund, weshalb man seine Party immer wieder durchtauschen muss, ist, dass jede Figur auch außerhalb der Kämpfe über eigene Fähigkeiten verfügt, die sogenannten Path Actions. Es ist zum Beispiel möglich, dass Cyrus jetzt irgendwie, den ich am Anfang hatte, kann so ein bisschen in Gesprächen genauer nach Informationen nachbohren und dadurch beispielsweise irgendwelche versteckten Items finden oder auch Sidequests dadurch lösen, dass er irgendwie Zusatzinformationen von anderen Figuren bekommt. Therion natürlich, der Dieb, kann stehlen. Tressa kann handeln mit den Figuren und dadurch ihnen Gegenstände abkaufen. Und Hanit und Olberic können beide jeweils den NPC zum Kampf auffordern. Und man kann sie dadurch tatsächlich auch K.O. schlagen. Also man kann irgendwie im ganzen Dorf irgendwie alle NPCs auch einfach irgendwie ausnocken, wenn man möchte. Das wird wieder zurückgesetzt, wenn man das Dorf verlässt und dann wieder zurückkommt. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, die ich sehr interessant finde, um jenseits von Kämpfen eine sinnvolle Interaktion mit NPCs zu haben. Sodass es sich nicht nur darauf beschränkt, dass man irgendwie ein, zwei Dialogzeilen hat, wenn man sie anspricht, sondern man kann tatsächlich auch mit ihnen interagieren und muss es auch auf eine kluge Art und Weise tun. Kleines Beispiel, eine Figur erzählt einem, ja, ich irgendwie bin auf der Suche nach Spuren von Beowulf, der Legende von Beowulf. Und wenn man dann unterwegs ist, findet man tatsächlich eine alte Steintafel, die man allerdings nicht entziffern kann in einem Dungeon. Was man jetzt machen muss, und das verrät einem das Spiel nicht, man muss schon sehr viel auch tatsächlich auf die Details achten. Man geht zurück zu dieser Figur, die einem die Quest gegeben hat, muss sie dann entweder mit Primrose sozusagen verführen, um sie mitnehmen zu können, oder mit Ophelia, der Heilerin, kann man sie sozusagen in die Gefolgschaft mit aufnehmen. Es geht immer nur mit einer einzigen Figur. Nimmt sie mit zu dieser Steintafel und dann übersetzt sie die und stellt dann fest, okay, das sind irgendwie Hinweise auf die reale Existenz von der historischen Figur Beowulf. Also das sind wirklich nette, sinnvolle Möglichkeiten der Interaktion jenseits von Kämpfen. Es gibt noch sehr viel mehr, was ich dazu erzählen könnte, mache ich jetzt aber nicht, weil ich bin jetzt gerade erst, die Map ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Zwiebel. Dann also geht es den inneren Ring ab, um die ganzen Figuren einzusammeln. Dann geht man den zweiten äußeren Ring ab, um dann sozusagen den nächsten Storystrang freizuschalten. Ich bin erst mit dem ersten Storystrang fertig und habe alle meine Figuren eingesammelt. Also mehr Eindrücke folgen. Coming soon.
Aber eine Frage hätte ich doch noch. Hast du jetzt schon das Gefühl, dass diese Entscheidung, die du triffst und die auch sozusagen durch die Charaktere sehr individuell sind, dass die auch die Geschichte beeinflussen? Oder ist es letzten Endes etwas, was die Hauptstory nicht tangiert, sondern nur sozusagen für Variationen in den einzelnen Orten oder den Locations?
Mein Eindruck ist, dass es keine Auswirkungen auf die Hauptstory hat. Mhm. Die Story ist fragmentiert insofern, als dass jede Figur ihre eigene Geschichte hat. Und es liegt natürlich an dir. Man muss auch nicht alle Figuren einsammeln. Es liegt dann an dir, wie viele Geschichten du komplettieren möchtest. Aber du kannst sozusagen, immer wenn du einen Ort betrittst, in dem die Hauptstory weitergeführt werden könnte, dann kommt ein kleines Pop-up und sagt dann, möchtest du jetzt hier das Dorf einfach nur so betreten und dich einfach nur umschauen oder möchtest du die Story verfolgen? Und dann kommt dann eine kleine Sequenz und du hast, die Geschichte wird vorangetrieben. Jeweils immer nur von einer Figur. Mhm. Ja.
Ja, das klingt sehr interessant. Ich habe das im Laden auch schon gesehen und dachte mir dann so, ach, das ist eigentlich ganz interessant. Und du hast ja auch schon quasi privat davon so ein bisschen erzählt, wo ich mir denke, wenn ich mir dann eines Tages mal eine Switch kaufe, dann gehört Octopath Traveler mit zu den Spielen, die mich interessieren. Ich habe auch gesehen, dass es durchaus ein sehr großes Line-up an Spielen gibt, die es quasi schon gab, zum Beispiel auf der PlayStation 3, so die ganzen Assassin's Creed-Spiele, wo ich dann im Laden nur dachte, wow, es sind unglaublich viele Switch-Titel einfach vorhanden.
Ich wollte gerade noch darauf hinweisen, Octopath Traveler ist auch nicht Switch-exklusiv, also ist, glaube ich, auch auf PS4 verfügbar.
Ja, das stimmt.
Insofern ist es mittlerweile. Genau, PC auch, ja. Insofern ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, das auf der Switch zu spielen, aber es ist natürlich komfortabel, so ein extrem entschleunigtes JRPG dann irgendwie im Handheld-Modus einfach irgendwie auf der Couch zu spielen, ist schon eine schöne Sache.
Genau, das ist so ein bisschen wie die Final Fantasy-Titel auf der PlayStation Plus Vita.
PlayStation Vita, beziehungsweise ich habe es auf dem iPad gespielt.
Ja. Oder auf dem iPad. Da würde ich es jetzt nicht spielen.
Was waren deine Eindrücke, Tobi?
Genau, was ich gespielt habe. Ich habe was durchgespielt. Ich habe jetzt einfach absichtlich letzte Woche nichts davon erzählt, weil wir ja da auch noch mit Felix the Reaper beschäftigt waren. Ich habe jetzt aber Gris durchgespielt, auch tatsächlich eigentlich ein älterer Titel von 2018 und die Handlung ist relativ simpel eigentlich. Wir spielen eine junge Frau, die in der Handfläche einer zusammenbrechenden Statue erwacht. Das ist die erste beginnende Sequenz. Sie versucht dann zu singen und kann das nicht. Also sie ist quasi ihrer Stimme beraubt und sie bricht dann zusammen und wir werden dann so ein bisschen in die restliche Welt entlassen und dann bewegen wir uns durch verschiedene Gegenden, die jeweils einer Farbe zugeordnet sind. Zum Genre ist es ein Jump'n'Run, also wir sehen das aus der Seitenansicht und was noch ein wichtiger Hinweis ist, damit man sich das vorstellen kann, das Ganze ist handgemalt von dem spanischen Künstler Conrad Rosé und ist so in die Richtung von Salvador Dalí oder dem Comiczeichner Möbius, falls man das kennt, aber ihr könnt auch einfach mal nach dem Künstler googeln oder wir verlinken sie in den Shownotes, dann findet ihr das auch nochmal, wie so der Stil. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, ist es im Endeffekt ein sehr reduziertes Gameplay, auf einfach springen auf bestimmte Gegenstände, auch gar nicht so viel irgendwie, dass man über einen Abgrund springen muss oder sonst etwas in der Art, sondern dass man eher gucken muss. Ich war zum Beispiel an einer Stelle, gibt es so eine Art Riesenrad, dass man so an diesem Streben des Riesenrads quasi immer weiter nach oben springt, um von dort aus dann zum Beispiel in das nächste Areal zu kommen. Und eben diese Farben führen auch dann dazu, dass wir in den unterschiedlichen Gegenden, also zum Beispiel in Blau, dann zum Beispiel eine Eiswelt finden und dann so ein bisschen mit Eis quasi dann experimentieren müssen. Also da werden wir dann zum Beispiel immer so ein bisschen kopiert, gefriert im Sinne von, dass es dann einen Block gibt, der aussieht wie wir, auf den wir dann draufspringen müssen. Also da, wo wir vorher standen, ist dann plötzlich eine Eisstatue von uns. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis auf den insgesamten Stil. Das Ganze ist sehr abstrakt und künstlerisch gehalten. Also man verwandelt sich an einer Stelle zum Beispiel auch einfach mal plötzlich in so eine Art Rochen und kann sich auch mit der Viereck-Taste zum Beispiel in einen Block verwandeln und solche Dinge. Das ist einfach im Sinne von, das Spiel arbeitet nicht mit den normalen physikalischen Gesetzen.
Ich habe da eine Frage zu dem Stil, weil also ich habe damals in Erinnerung von Rezensionen, die ich zu Gris gehört habe und was mich so ein bisschen auch abgeschreckt hatte, dass es also stilistisch sehr eindrucksvoll sei, allerdings auch etwas schwer lesbar im tatsächlichen Gameplay.
Was meinst du mit schwer lesbar? Also die Interpretation oder das, ich weiß nicht, was ich tun soll?
Vor allem die Unterscheidung zwischen Gameplay-relevanten Elementen wie beispielsweise Plattformen, deren Unterscheidung vom Hintergrund beispielsweise.
Hatte ich bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nicht. Also ich habe sowieso immer das Problem, dass ich in vielen Spielen mich frage, was muss ich denn hier jetzt eigentlich tun? Also das ist ist quasi ich als Spieler, der da mit reinkommt, dass ich mich sowohl in Uncharted als auch in Last Guardian als auch in Gris aktuell frage, was tue ich hier eigentlich gerade und wo muss ich hin? Es gab so manche Stellen, wo man zum Beispiel nicht unterscheiden konnte, ob die Säule, die da jetzt gerade im Weg steht, ob ich durch diese durchschwimmen kann oder nicht. Also, dass man einfach Säulen hatte, die durchdringbar waren und direkt daneben war eine Säule, die fast identisch aussah, durch die man aber durchgekommen ist. Da Gris aber weniger Spiel als Erlebnis ist, ist das eigentlich nicht so das große Problem. Das ist auch insgesamt so darauf ausgelegt, dass du wenig Frustrationspotenzial hast, weil es soll ja gerade um diese melancholische, auch vielleicht so ein bisschen auch das Thema Depression und so weiter ja mit einbringen, wo du dann halt sagen kannst, du kannst halt zum Beispiel nicht sterben und du kannst auch im Wesentlichen nirgendwo runterfallen, sodass es ein Problem ist, also dass das Level neu gestartet wird oder so. Also es gibt quasi kein Fail in dem Sinne, dass du irgendwas falsch machen kannst.
Hattest du das Gefühl, dass, weil du gerade das Thema Depression angesprochen hast und das fällt ja genau in das Einzugsspektrum meiner Promotion auch, hattest du das Gefühl, dass das Thema Depression hier auf eine differenzierte, empathische Art und Weise adressiert wird?
Ja, und vor allem fand ich, dass Gris für einen selber auch ein heilsames Erlebnis ist. Also wenn man einen schweren Arbeitstag hatte oder halt irgendwie auch insgesamt in so einem Modus ist von, oh boah, die Welt ist anstrengend und ich will mich zurückziehen, was ja gerade auch vielleicht so ein bisschen jahreszeitenmäßig passt, dann ist halt Gris auch sowas von einer meditativen Erfahrung. Und für mich muss ich halt echt sagen, ich habe in dem Spiel so oft Momente gehabt, wo ich sagen, so, also dann auch gesagt habe, so, was ist das? Was ist jetzt hier gerade passiert? Und oh mein Gott, ist das schön. Und überhaupt, was ist das? Also auch so diese Erfahrung von, ich kann das noch gar nicht lesen, was da gerade vor mir passiert, aber es ist unglaublich schön und ich muss das irgendwie dekodieren. Hat Gris für mich persönlich Potenzial, mein eigenes Spiel des Jahres zu sein, auch wenn es halt von 2018 ist.
Also irgendwie signifikante Mäkel siehst du keine an Gris?
Insofern, dass ich kurz vor Schluss irgendwann gedacht habe, so, jetzt reicht's auch, also so bei dem letzten Abschnitt, weil es gibt ja immer diese Farben und die sind alle ungefähr eine Stunde, anderthalb vielleicht lang. Also das Spiel ist auch insgesamt an 2,5 Abenden durchzuspielen oder halt an einem langen Abend ungefähr 5 Stunden Spielzeit. Also es ist eher so eine Erfahrung wie Journey, dass man das auch in einem Rutsch durchspielen kann. Ich sehe jetzt aber nichts, was das Spiel signifikant einschränkt, sondern eher, dass es also tatsächlich ein sehr hochwertiges Kunstwerk ist, was aber dann spielbar ist. Ich glaube, ich hätte es mir als Film nicht angeguckt, wenn das ein Kunstfilm gewesen wäre. Aber dadurch, dass es ein interaktiver Kunstfilm ist, war es echt großartig.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Distinktionen, die du machst zwischen Spiel und Erfahrung und Spiel und interaktiver Kunstfilm. Aber das ist vielleicht nochmal eine Frage der kategorischen Unterscheidung zwischen Spiel und Kunst.
Ja, ich würde jetzt auch nicht zwischen Spiel und Kunst unterscheiden, aber im Endeffekt, wie gesagt, kann ich es nur empfehlen. Das Ganze gibt es übrigens für ungefähr 6 bis 12 Euro je nach Plattform und ist unter anderem ab 6 Jahren beziehungsweise ab 0 Jahren je nach System freigegeben.
Ich nehme an, PS4 und Switch, auf der Switch habe ich es gesehen, was kürzlich im Sale.
Genau, also da wahrscheinlich ungefähr 6 bis 12 Euro. Ich habe jetzt 12 Euro selber bezahlt. Falls euch meine Spieleerfahrung interessiert, ich will gar nicht so groß Werbung dafür machen, aber quasi im Sinne von Genau, falls ihr euch das aber anschauen wollt, meine, oh mein Gott, was ist das, Erfahrung, dann könnt ihr das tun. Auf Twitch bin ich jetzt nämlich auch mittlerweile unterwegs als Pixel-Tobi. Das ist vielleicht auch noch was ich mit dazu sagen muss. Wenn du sowas halt spielst und andere Leute da mitkommentieren und mitüberlegen, ist das natürlich auch nochmal eine andere Spielerfahrung. Das heißt, wenn ich mal irgendwo gehangen habe, dann hat mir natürlich auch jemand irgendwie nochmal einen Tipp gegeben.
Schön, das freut mich sehr. Ich würde sagen, mit diesen Überlegungen begeben wir uns hinüber in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de, ein Podcast, der im Übrigen nicht für den Deutschen Podcastpreis nominiert ist. Nummer 1. Rudolf Inderst über Close Playing auf zfmedienwissenschaft.de. Das ist also der Online-Blog der Zeitschrift für Medienwissenschaft. Hier zunächst ein kleiner Meta-Hinweis. Wir hatten eigentlich angedacht, mal so ein bisschen auch ein methodisches Thema zu machen hier in der Sendung, gemeinsam mit Rudolf Inderst. Ich habe dann auch mit ihm gesprochen. Zeitlich war das leider in dieser Woche nicht möglich. Es wird aber in den nächsten Folgen wird es noch ein ausführliches Thema zur Methodenreflexion der Game Studies in Bezug auf Close Playing gemeinsam mit Rudolf Inderst geben. Deshalb diskutieren wir das jetzt nur schon mal so ein bisschen an, reißen das Thema schon mal so ein bisschen an, um euch da draußen auf den Geschmack zu bringen. Rudolf Inderst beginnt hier mit erstmal der Feststellung, dass die Game Studies als interdisziplinäres Feld bislang keine leitende Methodik hergestellt haben. Der Beitrag stellt also eine akademische Herangehensweise an Computerspiele vor und das ist das Close Playing. Der Begriff Close Playing ist angelehnt an das Close Reading, welches aus der Literaturwissenschaft hinreichend bekannt ist. Rudolf Inderst zitiert hier den Literaturwissenschaftler Wolfgang Halletz und sagt, es handle sich, Zitat, um ein Interpretationsverfahren, dessen grundlegendes Prinzip die textgenaue, detailbezogene Lektüre und Analyse eines literarischen Texts ist. Zitat Ende. Andere Begriffe, die da in einem ähnlichen Spektrum herumwabern, sind beispielsweise Textual Analysis, Critical Analysis oder Thick Description. Den letzteren Thick Description kannte ich tatsächlich selber noch nicht, habe ich auch erst durch diesen Beitrag jetzt kennengelernt. Dem Close Reading wird bereits in der Literaturwissenschaft schon gelegentlich eine gewisse Kontextfeindlichkeit vorgeworfen, also das Ausblenden der Kontexte des Werkes. Rudolf Inderst greift diesem Vorwurf etwas voraus und stellt klar, dass also das Close Reading seinem Verständnis nach keinesfalls bedeutet, den Kontext eines Spieles auszublenden. Darum geht es gleich auch nochmal etwas spezifischer. Zunächst aber die Grundidee von Close Playing. Zitat, SpieleforscherInnen sollten sich ergo selbst auf Augenhöhe mit dem Untersuchungsgegenstand begeben und selbst spielen. Zitat Ende. Das klingt jetzt vielleicht für uns erstmal logisch. Ich habe mir zumindest beim Lesen gedacht, so naja, normal. Ne? Aber wir befassen uns ja auch schon jetzt seit vielen Jahren mit Games durch eine akademische Brille. Insofern haben wir da vielleicht auch sind wir da gewissermaßen in einer Bubble. Oftmals ist es aber tatsächlich so, dass die akademische Annäherung an einen, ich sag mal, neuen Gegenstand erstmal vor allem auch von kritischer Distanz geprägt ist.
Und man kennt das ja aus anderen Fachdisziplinen, dass ich nicht zwingend an einem Ereignis zum Beispiel teilnehmen muss, um dieses dann als Forschungsgegenstand zu bearbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Pegida schreibe, muss ich nicht an einer Pegida-Demonstration teilnehmen, außer ich mache eine ethnografische Studie oder irgendwie eine teilnehmende Beobachtung oder sonst was in der Art, wo das Ganze das voraussetzt. Aber du kannst das im Endeffekt auch vom Schreibtisch her aus machen.
Ich würde auch nochmal bekräftigen, das ist gar nicht so trivial. Also ich als Pädagoge in den Seminaren zur Medienpädagogik, wir stellen uns immer öfter die Frage, ist es eigentlich sinnvoll als Pädagoge sozusagen die Distanz zu wahren, um sozusagen pädagogische Urteile auch dementsprechend abgeben zu können? Oder ist es nicht notwendig, dass auch der Pädagoge sich in das Feld der Spiele begeben muss? Und wir haben da viele Positionen und Haltungen, wie zum Beispiel der bewahrpädagogische Ansatz, der eher entfernt sein will.
Nochmal? Bitte?
Ich habe den letzten Begriff nicht verstanden. Der bewahrpädagogische Ansatz, also eher sozusagen Jugendliche vor Medienräumen, virtuellen Räumen zu schützen, also letzten Endes das, was auch woraus die USK und die FSK-Bewertungen entstanden sind, also erstmal sozusagen die potenzielle Gefährdung zu sehen und sozusagen zu sagen, die Kinder lieber davon fernhalten, ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Und wir haben andere Ansätze, die sehr handlungsorientiert sind, wo es darum geht, man die Kinder sozusagen auch in der Medienkompetenz zu fördern, indem sie sich damit auseinandersetzen. Und dort spielt auch immer wieder eine Rolle, kann ich eigentlich ein Spiel pädagogisch adäquat bewerten, wenn ich nicht selber spiele? Das ist eine interessante Frage, die man gut diskutieren kann.
Ist ja auch eine Frage, die die USK insofern beantwortet, auch die BPJM, insofern, dass es dort immer Personen gibt, also dann Experten eben, die die Spiele tatsächlich auch spielen und dann diese Spiele inklusive ihrer eigenen Spielerfahrungen an dem Gremium jeweils vorstellen. Mhm. Wobei ich auch hier feststelle, anhand eurer Aussagen, dass das vielleicht auch mit den Fachdisziplinen zu tun hat. Weil in der Medienwissenschaft, in der Filmwissenschaft würde jetzt erstmal niemand so auf den Gedanken kommen, ich schreibe eine Analyse zu einem Film, den ich nicht gesehen habe. Ja. Oder ich schreibe eine Analyse eines Buches, das ich aber nicht lese. Also, das ist insofern hängt da wahrscheinlich auch ein bisschen Fachbereichs-Bias irgendwie mit dran, dass ich jetzt tatsächlich das irgendwie so als Selbstverständlichkeit empfinde, dass man das Werk, was man analysiert, auch sich zu Gemüte führt. Vielleicht war ich da auch ein bisschen vorschnell in meinem Zynismus.
Ich würde das auch so sehen, sehe aber durchaus ja die, wo die Debatte herkommt.
Ja, richtig.
Also das ist ja schon auch durchaus diese Distanz zum Gegenstand in anderen Bereichen gibt. Bei Filmen und Spielen macht es halt, ergibt es einfach keinen Sinn, weil du die Erfahrung halt schon machen musst, beziehungsweise den Gegenstand ja schon dir anschauen musst. Das würde ich halt vergleichen, wie wenn ich jetzt in meiner Dissertation zu meinem Gegenstand nicht forschen würde. Im Sinne von, ich schreibe über etwas, aber ich habe dazu nicht geforscht. Also ich habe mich nicht forschend damit auseinandergesetzt. So würde ich das halt ähnlich sehen.
Ja, allerdings heißt Forschen hier, dass ich es mir, wie du gerade gesagt hast, nur anschaue oder dass ich es selbst spiele. Also bin ich in der Lage, sozusagen als Zuschauer die Spielszene zu sehen und dann eine Beurteilung abzugeben oder sie wirklich selbst zu erfahren. Wir machen gerne Übungen damit, dass wir sozusagen eine Person, die meistens nicht affin ist mit Computerspielen, spielen lassen und die anderen beobachten lassen. Und danach reflektieren wir und sagen, was habt ihr eigentlich gesehen? Und da kommen ganz unterschiedliche Dinge raus. Also die Personen, die zuschauen, sehen ganz andere Sachen als die Person, die spielt. Und die erleben ganz andere Sachen. Von daher finde ich das trotzdem immer noch eine sehr diskutierbare Version. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Und was ist eigentlich notwendig, um eine adäquate, also reicht das Zuschauen oder auch das Selbsterleben?
Ja, du beschreibst da den Beifahrereffekt, der sich auch, der ganz maßgeblich auch dafür verantwortlich war, für die, ich würde sagen, würde ich zumindest argumentieren, für die Diskurslinien in der sogenannten Killerspieldebatte in den Nullerjahren. Einfach weil dort meiner Wahrnehmung zufolge jedenfalls sehr viele Personen Urteile über Spiele gefällt haben, die sie aber nicht gespielt haben, sondern sie haben entweder, also bestenfalls das Gameplay-Material gesehen, schlimmstenfalls aber nur in Schriftform oder in mündlicher Form Zusammenfassungen des Handlungsgeschehens bekommen, was dann deutlich drastischer klingt als das, was man als Spieler gegebenenfalls überhaupt wahrnimmt oder die Art und Weise, der Modus der Wahrnehmung ist dann ein anderer. Ich habe das in meinem eigenen Seminar auch oft festgestellt anhand von Custer's Revenge, was jetzt nun mal ein sehr drastisches Beispiel ist. Ja? Also für alle diejenigen, die das nicht kennen, Custer's Revenge ist ein Spiel aus den 80er Jahren, was so ein bisschen diesen, ich sag mal, Porno, Erotik, Zynismus und sowas beinhaltet, in dem also ein US-amerikanischer General, General Custer, den es tatsächlich historisch auch gab, sich an einer jungen, entkleideten und an einen, ich glaube, Kaktus gefesselten Native American Person vergeht sexuell. Und das Ding ist also, hier habe ich ganz oft festgestellt, dass die Studis in der gewissen Widerstand dagegen hatten, das überhaupt zu spielen, weil das an sich schon erstmal ekelhaft ist, was man da sieht. Ja? Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe dennoch die Studis immer auch dazu angehalten, das auch einfach mal zu machen im Seminarkontext, in einem Raum, in dem sie jetzt auch nicht dafür verurteilt werden, für das, was sie tun, mit ihnen gemeinsam reflektiert, was ist das eigentlich, was euch abstößt und was passiert denn, wenn ich das jetzt spiele und ich lege eine Highscore-Liste daneben und sage irgendwie, ich als Dozent stelle erstmal einen Highscore auf und dann mal gucken, wer es schafft, mich zu überbieten. Was passiert dann eigentlich mit dem, was wir an diesem Spiel überhaupt wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen? Ich würde aber noch ein paar Schritte weitergehen. Das ist ja, dieser Begriff geht ja noch durchaus weiter. Ja. Wir gehen jetzt in den Hasenbau der Methodik hinein. Es klingt, wie gesagt, erstmal für mich, klingt es jetzt erstmal logisch und einfach, irgendwie auch ein Spiel zu spielen, wenn man es analysieren möchte. Aber auch Rudolf Inders betont, dass die Sache so einfach nicht ist. Es gehen damit drei methodische Probleme einher, die auch Jim Bisocci und Joshua Tannenbaum, ich entschuldige mich, falls ich die Namen nicht ganz korrekt ausgesprochen habe, bereits beschrieben haben. Nummer eins, Computerspiele sind keine fixierten Texte, also können wir nicht in irgendeiner Art und Weise eine wie auch immer geartete objektive Lesart aus ihnen entwickeln. Nummer zwei, Computerspiele gründlich zu spielen, und das ist ein Problem, mit dem ich gut vertraut bin, erfordert je nach Titel einen enormen Zeitaufwand, ja, um das alles durchzuspielen. Und einen solchen Zeitaufwand aufzubringen, ist im akademischen Arbeitskontext vielleicht gar nicht unbedingt immer möglich. Ich merke das bei meiner Promotion, so eine Riesenliste an irgendwie Spielen, die sich mit psychischen Krankheiten befassen, das alles durchzuspielen, dauert lange. Und das dritte Problem, die kognitiven und motorischen Fähigkeiten von SpielerInnen unterscheiden sich mitunter recht drastisch. Sie müssen also immer mit reflektiert werden. Hier bringen jetzt Bisocci und Tannenbaum diesen Begriff des Gaming Capital ein, den auch Mia Consalvo bereits beschrieben hat, eine der führenden Figuren in den Game Studies. Und sie ordnet diesen Begriff des Gaming Capitals den Kapitalsorten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu. Für alle diejenigen, die jetzt sich nicht wirklich was unter Pierre Bourdieu vorstellen können, kurz zur Erinnerung, ist es okay, wenn ich eine kurze Einführung gebe in die Kapitalsorten?
Ja.
Macht schon Sinn an der Stelle. Ne? Man kann das jetzt nicht unbedingt immer voraussetzen.
Das macht für unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall Sinn.
Ja, ich denke, wir sind alle damit vertraut mit dem Konzept, aber für unsere ZuhörerInnen da draußen, kleine Einführung. Pierre Bourdieu geht von mindestens drei Kapitalsorten aus. Ich limitiere das Ganze jetzt auch und simplifiziere. Einmal von ökonomischem Kapital, also Geld und so weiter, von kulturellem Kapital, Bildung, Bildungsabschlüsse und von sozialem Kapital, also die Beziehungen, die man hat. Und diese Kapitalsorten können in bestimmtem Maße ineinander konvertiert und auch maximiert werden dadurch. Typisches Beispiel wäre, man nimmt das ökonomische Kapital in die Hand, also das Geld, um dann eben einen höherwertigen Bildungsabschluss zu bekommen oder sich beispielsweise ein Studium an einer Privatuniversität zu leisten, hat dadurch ein höheres kulturelles Kapital, was dann wiederum mehr Geld einbringt, höheres ökonomisches Kapital. So funktionieren diese Konvertierungen und Maximierungen ungefähr. Ich lasse jetzt hier auch einiges aus im Detail, aber das ist so das grobe Prinzip. Und Gaming Capital ist jetzt hier zu denken als eine Form des kulturellen Kapitals. Das heißt also, SpieleforscherInnen müssen ihr Gaming Capital im Zuge des Close Playing reflektieren. Schließlich kann es ja sein, dass eine andere Person mit einer ganz anderen Kapitalvoraussetzung daran geht. Mal ökonomisches und soziales Kapital außen vor gelassen und die anderen Kapitalsorten, die es auch noch gibt, die ich nicht erwähnte, ist allein schon das Gaming Capital ein entscheidender Aspekt. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt zum Beispiel als Person, die irgendwie Bloodborne sehr intensiv liebt und irgendwie platiniert hat, wenn ich jetzt an Dark Souls rangehe, dann bringe ich ein ganz anderes Gaming Capital mit, als wenn du, Tobi, jetzt zum Beispiel Dark Souls spielen würdest. Wir würden das Spiel entsprechend anders wahrnehmen. Es muss aber, um irgendwie akademisch ja auch brauchbar zu sein, die Analyse intersubjektiv nachvollziehbar sein. Das heißt also, wir müssen unser eigenes Gaming Capital reflektieren. Um jetzt das Close Playing zu ermöglichen, ist es, und das ist ein Problem, was du, Ramin, auch schon mit diesem Beifahrereffekt so ein bisschen angesprochen hast, ist es jetzt natürlich erforderlich, sich auf das Spielgeschehen einzulassen und sich auch in das Spiel zu vertiefen, also es tatsächlich auch als spielende Person wahrzunehmen, zugleich aber auch Notizen anzufertigen und in irgendeiner Form ja das zu dokumentieren, was man so an Spielerfahrungen macht. Das ist gleichzeitig gar nicht so einfach. Kommt ein bisschen aufs Spiel an, aber ich habe es oft auch als etwas schwierig empfunden. Deshalb rät Rudolf Inderst zu einem mehrfachen Durchspielen. Er sagt, Zitat, um einen gewissen Grad an Performativität zu ermöglichen, ist das erste Anspielen gänzlich ohne künstliche Unterbrechung für etwaige intendierte Reflexion oder Notizen denkbar. Zitat Ende. Also eine Idee wäre, man spielt es erstmal so durch und dann spielt man es nochmal durch, macht sich dann dabei Notizen und pausiert die ganze Zeit und so weiter. Meine eigene Position dazu sage ich gleich. um diesem Vorwurf zu begegnen, den ich vorhin schon mal kurz mit angerissen habe, dass der Kontext ausgeblendet werde bei dem Close Playing, empfiehlt Indus zudem das Close Playing, um ein Wide Playing zu ergänzen. Konkret ist damit gemeint, also weitere Texte in die analytischen Überlegungen einzubeziehen, also Paratexte, historische Dokumente, Informationen, Felddokumente, ja, Marketingmaterialien, Forendiskussionen, journalistische Rezensionen, alles, was noch mit hinzukommt. Und abschließend empfiehlt Rudolf Indus die Verwendung von spezifischen analytischen Linsen. Man könnte hier vielleicht sagen, ich vereinfache das mal, dass es dem Close Reading allenfalls zuträglich ist, wenn bereits eine Fragestellung existiert und wenn klar ist, auf welche spezifischen Aspekte geachtet werden sollte, damit man sich nicht in einem Wust aus Material, in einem Wust auch aus spielerischen Eindrücken letztendlich verliert. So viel zur deskriptiven Wiedergabe des Textes. Ich hatte jetzt noch ein, zwei kurze Anmerkungen, wenn es recht ist.
Ja.
Oder habt ihr spezifische Punkte, die ihr nochmal adressieren möchtet?
Noch nicht, hau du erstmal raus.
Ich hau mal ganz kurz raus. Ich würde, also erstmal kann ich sagen, ja, Close Playing unbedingt, finde ich eine sehr kostbare Angelegenheit. Ich habe zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen ein Beispiel aus meiner Promotion auch mitzubringen, in Bezug auf die Frage, inwiefern kann ich ein Spiel sinnvoll analysieren, ohne es zu spielen, ist es tatsächlich so, ich habe gerade selber auch nochmal drüber nachgedacht, dass es wirklich auch in der Medienwissenschaft und in den Game Studies gar nicht so selbstverständlich ist. Denn ich bin sehr oft im Zuge der Recherche für meine Promotion auf beispielsweise quantitative Inhaltsanalysen gestoßen. Das funktioniert dann im Grunde so, dass sagen wir mal, die Steam-Seite eines Spieles wird abgescannt nach bestimmten Begriffen und daraus werden dann quantitative Zuordnungen hergestellt. Beispielsweise, inwiefern gewisse Stereotypen der psychischen Krankheit vorkommen. Analysiert hat man dabei aber, das wäre mein Argument, nicht das Spiel, sondern die Steam-Seite des Spieles. Ich habe einen spezifischen Typ in meiner Promotion herausgearbeitet, gemeinsam auch mit Arno Görgen, nämlich den der aktionalen Externalisierung, bei dem spezifisch eben auch zu berücksichtigen ist, inwiefern sich die Darstellung von psychischer Krankheit oder die Konstruktion von psychischer Krankheit auf das Spielen, auf das Spielerleben auswirkt. Also was sind meine Überlegungen, die ich als Spieler anstelle, wenn ich das Spiel spiele? Ich habe auch noch einen Tipp für die Leute da draußen, die jetzt sagen, gut, sicher mehrfach durchspielen, danke Herr Inderst, es bringt mir gar nichts, weil das bedeutet natürlich, dass sich mein Arbeitsaufwand verdoppelt. Irgendwie jedes Spiel Skyrim vielleicht mal zweimal durchzuspielen, um irgendwie eine Hausarbeit drüber zu schreiben, ist ein hartes Brot. Skyrim ist auch ein schlechtes Beispiel aufgrund der Open World. Aber selbst wenn es irgendwie ein Spiel ist, das irgendwie 40 Stunden dauert, ist es ein beträchtlicher Aufwand. Deshalb mache ich das tatsächlich so, einfach um das mal mit einzubringen hier. Ich mache mir oftmals Notizen nach einer Spielesession, auch so ein bisschen zwischendurch. Aber vor allem mache ich es so, dass ich eigentlich, wenn ich weiß, ich will das Spiel verwenden für meine akademische Arbeit, dass ich das Gameplay aufzeichne. An wichtigen Stellen mache ich dann schon mal so Screenshots, das ist aber auch nicht so unbedingt erforderlich. Hauptsache ist, ich zeichne das komplette Gameplay-Material auf, ziehe mir das auf eine externe Festplatte. Dann habe ich nämlich die Spielerfahrungen gemacht selber und kann dann mir aber jederzeit die Gameplay-Aufnahmen anschauen, mich in die Situation wieder hineinversetzen und dabei auch noch mal Beifahrereffekt, auf andere Dinge achten, als auf die ich beim Spielen selber geachtet habe und kann dann auch aus dem Video heraus Screenshots erstellen. Das ist insofern enorm praktisch. Das ist so meine Herangehensweise, wie ich das mache.
Ja, wobei du dann halt natürlich aber dann dir Material anschaust, was halt nicht die Spielerfahrung ist, sondern dann arbeitest du halt mit einer Aufzeichnung von deiner eigenen Spielerfahrung, was ich aber vergleichen würde mit, wenn ich ein Interview mit einer Person führe für meine Dissertation und dann quasi mir dieses Interview später nochmal anhöre, dann arbeite ich ja auch quasi mit bereits aufgezeichnetem Material und hole mir nicht jedes Mal, das wäre ziemlich aufwendig, jedes Mal die Person wieder zum Interview reinzuholen. Ja, ich bin jetzt hier gerade an einem Absatz, ich würde das gerne nochmal schreiben, also finde ich das durchaus legitim, wenn man das so ein bisschen vergleichen kann, auch wenn der so ein bisschen hinkt, der Vergleich, weil es natürlich unterschiedliche Forschungsperspektiven sind, ist aber wahrscheinlich auch einfach ein pragmatischer Zugang. Also im Idealfall würde ich, würde ich dem lieben Herrn Inders zustimmen im Sinne von, ja, dann spielt man das halt zweimal, wobei dann sich die Spieleerfahrung natürlich verändert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Gris nochmal spiele, dann habe ich nicht mehr diesen Moment von, oh mein Gott, was passiert hier jetzt gerade, sondern, ah, okay, da kommt jetzt gleich der Vogel. Zum Beispiel Erfahrung.
Und du hast vor allem die Situation, ich finde das immer so suboptimal, mir beim Spielen Notizen zu machen, weil das bedeutet halt auch, wenn du dann Gris spielst, dass du irgendwie immer wieder stehen bleiben musst, auf Pause drücken musst. Das heißt also, du unterbrichst die Spielerfahrung ständig. Ich finde das dann besser, wenn ich die Spielerfahrung sozusagen schon dokumentiert habe und es mir dann anschauen kann, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht und habe mir dazu auch Notizen gemacht, nicht während dem Spielen, aber danach immer. Und finde dann, insofern kommt man am nächsten heran an irgendwie einen Kompromiss aus, ich sage mal, empirischer Präzision und zugleich aber auch einem pragmatischen Umgang mit dem Zeitaufwand.
Ist es denn notwendig, das gesamte Spiel zu spielen? Weil das erinnert mich so ein bisschen auch, weil ja das Close Reading ja auch im Sinne geht, es geht auch um die Reihenfolge, in der sozusagen gespielt wird und die Elemente erscheinen. Ginge auch eine Sequenz, also quasi, dass man sagt, ein Level, weil dann finde ich das unproblematischer, weil man würde vielleicht ein Level spielen, um ins Spielgefühl reinzukommen und nimmt dann sozusagen ein anderes Level, um dann diese Erfahrung aufzunehmen. Ist das im Kontext dieses Close Playing möglich oder geht man wirklich von dem Gesamtspiel aus?
Ich würde sagen, das hängt sehr stark von dem Spiel ab und von der Fragestellung auch. Da würde ich diese analytischen Linsen mit ins Spiel bringen, denn wenn du jetzt es gibt natürlich reichlich Beispiele, in denen die Kontextualisierung wichtig ist. Ich dachte jetzt spontan an sowas wie Braid, was als eines der renommiertesten Indie-Spiele sicherlich einschlägig ist und bei dem man sagen kann, okay, man analysiert die Dynamik der Zeit, beispielsweise die Zeitlichkeit von Braid. Kann man natürlich auch sagen, ich spiele jetzt beispielsweise die erste Stunde und dann weiß ich, was passiert. Aber natürlich hat das Ganze einen großen Twist am Ende, den man, wie ich finde, zumindest einmal erlebt haben sollte. Also ich würde schon sagen, wenn man ein Spiel analysieren möchte, dann sollte man es schon. Man muss auch mal sagen, man kann auch nicht alles durchspielen. Ich kann Sims jetzt zum Beispiel, Sims kann ich jetzt nicht durchspielen. Mhm. Aber man sollte es in hinreichendem Maße gespielt haben, sodass ich es zum Beispiel auch, dass ich mir auch aus journalistischer Perspektive einen rezensierenden Eindruck dazu genehmigen würde.
Da gibt es ja auch diese Vorstellung der Sättigung in anderen Kontexten. Vielleicht kann man das da auch so ein bisschen ansetzen. Also wenn man merkt, dass man in einer erneuten Spielesession genauso wie in einer erneuten Durcharbeitung eines Transkriptionstexts zum Beispiel, dann feststellt, da kommt nichts mehr Neues heraus, dass man dann sagen kann, okay, an dieser Stelle ist jetzt quasi Analyse des Spieles abgeschlossen. Also dafür kenne ich mich jetzt zwar in den Medienwissenschaften zu wenig aus, aber das wäre so ein Gedanke, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich habe jetzt die Folterszene in GTA 5 zum Beispiel oft genug gespielt, ich kann jetzt quasi die Erfahrung zur Seite legen und jetzt nur noch an meinem Text arbeiten.
Ja, da frage ich mich so ein bisschen, wäre das dann die Idee, dass man sozusagen auch ein einzelnes Fragment aus einem Spiel spielt und sagt, ich habe jetzt alles quasi gesehen? Wäre das Teil dieser Sättigungsüberlegung?
Da würde ich dir halt zustimmen bei, es kommt halt drauf an, was es für ein Spiel ist. Also zum Beispiel gerade die Folterszene, die einfach am Schluss zu beenden, wäre nicht sinnvoll, weil da ja zum Beispiel noch dieser Kommentar auf der Rückfahrt dazu kommt und auch insgesamt die Darstellung von, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mensch heißt, der da foltert.
Trevor,
wie der insgesamt im Spiel dargestellt wird. Also wenn es da zum Beispiel um eine Charakterstudie von Trevor geht im Kontext von dieser Folterszene, dann braucht man schon auch die insgesamte Darstellung der Figur.
Ich würde natürlich aber auch sagen, man kann schon, um jetzt nicht, dass jetzt diejenigen Leute, die uns jetzt lauschen, die irgendwie gerade studieren, Medienwissenschaft studieren oder was auch immer und vielleicht eine Arbeit im Kontext der Game Studies schreiben und die jetzt sagen, ich würde eigentlich ganz gerne eine Hausarbeit schreiben über die Foltersequenz von GTA 5. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ne, wieder referierend auf die analytischen Linsen, da muss man jetzt nicht hergehen und sagen, gut, dann spielen Sie doch mal die 170 Stunden GTA 5 durch und gewinnen Sie bitte noch das Golfturnier in GTA 5. Sondern da kann man dann schon, glaube ich, auch sagen, wenn die analytische Linse so geschärft ist, dass man sagt, ich gucke mir jetzt hauptsächlich die Folterszene an, sollte man den Kontext kennen, muss aber nicht das Spiel jetzt von Tutorial bis Credits durchgespielt haben.
Da würde ich auch dann fragen wollen, was, also von der Tragweite der Fragestellung. Also inwiefern bewegen wir uns gerade bei einer Hausarbeit, die ja auch irgendwie auf 12 Seiten limitiert ist, und inwiefern sprechen wir von einer Doktorarbeit, die zum Beispiel neue Erkenntnisse befördern will und so weiter. Also ist es im weitesten Sinne, ich will jetzt Hausarbeiten nicht abwerten, gar nicht, aber im weitesten, inwiefern ist es eine akademische Schreibübung, die ja, wenn sie gut ist, auch publiziert werden kann. Und inwiefern ist es eine Publikation, die Fachwissenschaft als solches nochmal irgendwie weiterträgt. Da würde ich halt auch unterscheiden, wie viel Arbeit man am Ende reinstreckt. Weil bei dem anderen, im Zweifelsfall hast du Unsinn geschrieben, bei dem anderen bewegst du dich halt irgendwie im akademischen Diskurs und bringst da eventuell Perspektiven ein, die halt falsch sind, weil du das Spiel nicht lang genug gespielt hast. Wobei ich, wie gesagt, diese Distinktion zwischen studentischem Arbeiten und akademischem Arbeiten gar nicht so aufmachen wollen würde. Aber man kann ja durchaus mal gucken, wo bewegen wir uns eigentlich gerade.
Ich habe tatsächlich auch aus der persönlichen Erfahrung in der Lehre den Eindruck, dass das Problem gar nicht so oft auftritt, da viele Personen ohnehin sich denjenigen Spielen analytisch zuwenden, die sie ohnehin auch schon gespielt haben. Gibt natürlich auch Ausnahmen, also meine Studis lernen einfach gewisse Sequenzen, Vertical Slices aus Spielen kennen und entscheiden sich dann vielleicht dazu, diese oder jene Sequenz in Life is Strange beispielsweise zu analysieren, aber auch da gebe ich im Seminarkontext natürlich bette ich das ein in die Gesamtspielerfahrung.
Und in dem Kontext finde ich sehr interessant, was du gesagt hast oder was der Herr Inders sagt, wenn er von dem Gaming Capital spricht. Und das finde ich eine sehr interessante und für mich auch gerade eine sehr gewinnbringende Ansicht, nämlich selbst zu reflektieren, was ist eigentlich mein Gaming Capital, was habe ich für Wissensbestände, was habe ich auch für inkorporierte Bestände und Symbolbestände. Also er geht da ja so ein bisschen auf drei verschiedene Arten ein. Und das finde ich sehr gewinnbringend, weil wie du sagst, hat das ja trotzdem auch einen Effekt, wenn die Person, die sozusagen ihr Lieblingsspiel endlich mal medienwissenschaftlich aufarbeiten will, dann ist es schon wichtig, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sich zu reflektieren, was heißt das denn? Also was bringe ich denn eigentlich mit von diesem Spiel? Welche Kenntnisse? Und ich bringe das ja immer wieder so ein bisschen auf den pädagogischen Bezug. Auch hier kann ich mir gut vorstellen, zu reflektieren, welche Erfahrungen, welches Gaming Capital bringe ich eigentlich mit? Und was macht das mit meiner Art, Bewertungen, pädagogische Bewertungen zu Computerspielen oder zu der Beurteilung, ob dieses Kind zu viel Computerspiele spielt oder die falschen Computerspiele spielt, was macht das eigentlich damit mit dieser Perspektive? Das finde ich eine sehr kluge und gewinnbringende Art, sowas, so eine Möglichkeit zu haben, sich daraufhin mal zu reflektieren.
Auch nicht nur pädagogische Bewertungen, sondern auch ästhetische, analytische Herangehensweisen, absolut. Weil ich oftmals festgestellt habe, viele Leute suchen sich Spiele raus, die sie sehr gerne mögen und sehr gut kennen und dann dadurch werden ihre Lesarten, die Perspektive auf die möglichen Lesarten auch eingeschränkt, ne, weil sie schon im Grunde eine Lesart im Kopf haben. Im Grunde steht das Ergebnis ihrer Arbeit schon fest, bevor sie die Hausarbeit anfangen. Finde ich immer etwas schade, weil es ist ja doch so, dass man auch bemüht sein sollte darum, im Kontext dieses Close Playings auch alternative Lesarten rauszuarbeiten und nicht nur diejenige, die mir gerade zusagt, sondern idealerweise all diejenigen Lesarten, die möglich sind.
Was ich da noch gerne ergänzen würde, ist so ein bisschen Gaming Capital und Capital for Gaming im Sinne von, dass ja bestimmte Menschen einfach ausgeschlossen oder es zumindest schwieriger haben, überhaupt dann in solche Studiengänge reinzukommen, weil wenn du keine Konsole hattest und auch keine Spiele gespielt hast, dann startest du ja ein Stück weit einfach blank in so einen Studiengang rein, dann studierst du es vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist ja quasi auch eine Art von quasi Barriere, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, zum Beispiel dann Medienwissenschaften zu studieren, wenn ich nicht vorab quasi das Kapital hatte, mir eine PlayStation zum Beispiel zu kaufen oder bestimmte Spiele zu spielen, was ja dann oft vielleicht auch zu einer Abneigung gegen solche Titel dann zum Beispiel führt. Und das andere, was ich halt durchaus schon, weiß ich nicht, vor 3-4 Jahren schon mal auch im Podcast kritisiert habe, ist so eine gewisse Fragestellung, gar nicht unbedingt Kritik, die ich immer noch habe, inwiefern gibt es so einen Zirkel von durchaus Leuten mit sehr viel Gaming-Kapital, die sich dann auf bestimmte Indie-Titel stürzen und so weiter. Also inwiefern gibt es eine elitäre Gaming-Community, also die sich dann halt eher eloquent über Journey diskutieren. Also im Endeffekt, inwiefern sind wir Teil des Problems?
Ja, dazu hören Sie, liebe Leute da draußen, ich habe jetzt einfach, um elitär zu wirken, die formale Adressierung gewählt. Wenn Sie, liebe Leute da draußen Sie, liebe Leute da draußen, können sich dazu die Folge mit Jesper Juhl anhören, in der wir über Indie-Spiele zwischen Authentizität und irgendwas anderem.
Das finde ich einen guten Titel.
Irgendwas mit Indie-Spiele und Authentizität mit Jesper Juhl diskutiert haben. Wir haben das jetzt das Thema auch nur so angerissen. Es gäbe noch so viel darüber zu sagen. Ich sehe an euren Augen, dass es noch sehr viel zu sagen gibt und wünschte mir auch, wir könnten das hier weiter ausführen. Aber wir sparen uns diese Debatte noch auf, denn wir haben dann in den nächsten Wochen, ich weiß noch nicht so genau, wann das sein wird, Rudolf Inderst selbst auch zu Gast und können dann mit ihm nochmal über diese Methode des Close-Playing und auch über diese Kategorie des Gaming Capitals reflektieren. Nummer zwei,
damit wir Titel haben, die wir auf unseren Elfenbeinkonsolen spielen können, sind ja manche Menschen ziemlich lange auch in entsprechenden Büros und müssen als Teil der Arbeiterklasse hier zum Beispiel für Cyberpunk 2077 Überstunden schieben. Nämlich der Artikel selbst heißt jetzt: Cyberpunk 2077 has been delayed, but the devs will still have to crunch, schreibt der Eddie McKirch auf GameSpot.
Kirch, möglicherweise?
McKirch, McKuch.
Wie schreibt man das?
Ist doch jetzt gerade nicht relevant. M-A-C-K-U-C-H auf GameSpot.
M-A-C?
M-A-C-K-U-C-H.
M-A-C-H.
McKish.
McKish?
McKish. Ja, wahrscheinlich ist es Mac. Auf GameSpot. Und die Information ist jetzt hier, Cyberpunk wird ja um 5 Monate verschoben, erscheint also erst im September. Und jetzt könnte man ja denken, ach, das ist doch gut. Das heißt, durchatmen für die Mitarbeiter, denn die haben ja jetzt 5 Monate länger Zeit, das Spiel fertigzustellen. Dem ist eben jetzt nicht so, nämlich stattdessen wird dazu aufgerufen, dass sie nochmal extra lange arbeiten. Warum ist das überhaupt notwendig, ist vielleicht ja eine relevante Frage. Dazu gab es die Info, Night City, also die Spielewelt von Cyberpunk, ist einfach riesig, vor allem mit Stories, Content und anderen Plätzen, die man besuchen kann. Und eben aufgrund der schieren Größe ist es jetzt noch notwendig, dass man eben mehr Zeit braucht. Allerdings, und das könnte man nämlich jetzt hier auch schon kritisieren, mit Cyberpunk geht eben ein hoher Anspruch einher. Zitat: We want Cyberpunk 2077 to be our crowning achievement for this generation. Also man möchte hier einfach einen Meilenstein setzen. Und dazu sagt zwar Adam Kichinchi, der CEO bei CD Projekt Red, we try to limit crunch as much as possible, but it is the final stage. We try to be reasonable in this regard, but yes, unfortunately, Ende Zitat, es wird halt Crunch geben. Problematisch an der ganzen Geschichte, und dann bin ich auch gleich mit der deskriptiven Seite fertig und wir können diskutieren. Die Mitarbeiter wurden nur wenige Minuten über den Delay und die zusätzliche Arbeitsphase vor Bekanntgabe an die Presse informiert.
Okay. Das ist natürlich ein sehr typischer Fall, den wir hier sehen. Ein Fall, den man auch im Vorfeld von Red Dead Redemption 2 bereits diskutieren konnte. Wir haben ja auch über dieses ganze Crunch-Thema viel, viel, viel gesprochen. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich dazu spezifisch sagen soll.
Also das spezifisch Neue für mich ist eben diese Perspektive von, dass wir durchaus Delays jetzt auch schon positiv bewertet haben. Ich weiß nicht, ob es Final Fantasy VII das Remake war, aber zumindest war da auch mein Gedanke, als ich das gelesen habe. Gut, dass ihr euch mehr Zeit nehmt. Das heißt nämlich, ja, dass das Spiel potenziell besser wird und dass die Leute länger dran arbeiten können. Simon Roth kommentiert aber hier auch nochmal auf Twitter, dass man halt diese Crunch-Zeit, die eben mit dem Delay dann auch weitergeht, gar nicht mehr unbedingt als Crunch bezeichnen kann, sondern dass man jetzt in einem State ist, den man als Death March, also ein Todesmarsch, bezeichnen kann. Darauf verweist er auf einen Artikel von 2014 von Jamie Fristrom von der Seite Gamma Sutra, also schon ewig lange her, dass es da schon die Perspektive gab von, naja, wenn du halt jetzt ein Delay hast, dann hast du eigentlich immer wieder eine Verschiebung des Releases und dadurch eine dauerhafte Crunch. Das ist eigentlich sogar noch schlimmer, als zu wissen, okay, am 14. Februar, an Valentinstag, kann ich nach Hause zu meiner Freundin, wenn jedes Mal quasi wieder, und jetzt noch mal 3 Monate und dann noch mal 3 Monate, dass du im Endeffekt in so einem Dauerzustand bist und dass das halt auch nicht gut sein kann. Dann doch lieber Release zum Zeitpunkt und man hat halt so ein unfertiges Game, wäre halt die Alternative.
Ich sehe das gar nicht so als diese beiden Alternativen. Ich frage mich, wenn man das nicht packt in der jeweiligen Zeit. Zu einem gewissen Maße kann ich Überstunden durchaus verstehen. Ja, also es gibt nun mal Situationen, in denen sich das vielleicht sehr schlecht vermeiden lässt. Aber in den allermeisten Fällen würde, ist zumindest meine Einschätzung, in denen Überstunden gemacht werden, in denen auch sowas wie Crunch passiert, wäre es vermeidbar, durch eine sorgsame und aufmerksame, vor allem auch der Belegschaft zugewandte Planung. Indem man beispielsweise sagen, ich weiß jetzt nicht, was die große Sorge von Cyberpunk, also von CD Projekt Red ist, ich weiß nicht, wer es published, ob das auch CD Projekt selber ist, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich verstehe die Sorge nicht, wenn man sagt, man verschiebt Cyberpunk weiter nach hinten. Ach so, nee, warte mal, wann ist es jetzt?
Im September.
Es ist jetzt auf September verschoben?
Ja.
Okay, dann kann ich, ja gut, das ist natürlich das Problem, wenn sie es noch weiter nach hinten verschieben, dann kommen die neuen Konsolengenerationen raus. Ich glaube, das ist ein großes Problem.
Wobei die da schon gesagt haben, dass sie da jetzt erstmal nicht wirklich drauf aufspringen sollen. Ich glaube, der Grund ist ein
anderer, aber sprich ruhig erstmal weiter. Auf die neuen Konsolengenerationen. Ja, auf die neuen Konsolengenerationen, meinst du? Nicht drauf aufspringen? Genau, aber dann muss es ja vor dem Release der neuen Konsolengeneration rauskommen, um sein Potenzial zu entfalten. Also dann ist dann die Frage, die sich CD Projekt Red ja stellen muss, machen wir es so, dass wir sagen, okay, wir verschieben es jetzt noch mal weiter nach hinten, dann sind aber die Leute dann, nämlich wenn wir Cyberpunk veröffentlichen, sind die Leute, die jetzt wirklich sehr interessiert sind an der Branche und an Spielen, sind dann schon auf die nächste Konsolengeneration umgestiegen, spielen vielleicht dann die neuen Release-Titel dafür. Das heißt also, wir nehmen signifikante Einbußen unserer Verkäufe hin. Ich kann diese Überlegung verstehen.
Ich habe da heute noch einen Artikel kurz überflogen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht mitgebracht, von Wired, dem packe ich noch in die Presseschau, schaue ich dann später nochmal nach. Also der ist einfach so ofenfrisch, dass ich ihn noch nicht da habe. Der backt quasi gerade noch. Da gab es aber auch zum Beispiel Überlegungen, warum passiert denn zum Beispiel Crunch überhaupt? Und da war ein Hinweis, es gibt quasi gar nicht unbedingt den richtigen Zeitpunkt, um einen Release rauszubringen, weil du halt heutzutage dauerhaft quasi Spiele hast, die released werden. Also ist jetzt der ideale Zeitpunkt zu Ostern, ist der ideale Zeitpunkt zum Sommergeschäft, zu Weihnachten? Man weiß es nicht so richtig, weil du ja ständig auch Konkurrenz hast, die irgendwas anderes rausbringt. Also kannst eigentlich gar nicht mehr so richtig den perfekten Zeitpunkt finden.
Aber du kannst im Falle von Cyberpunk definitiv in die Bredouille geraten, wenn eben die neuen Konsolengenerationen rauskommen. Ne? Man müsste dann wahrscheinlich sagen, man verschiebt so signifikant, dass man direkt für die neuen Konsolengenerationen veröffentlicht, was aber wiederum einen enormen Aufwand bedeuten würde. Das heißt also, es ist gewissermaßen eine Zwickmühle, wo man wirklich nur sagen kann, dann ist es doch so, genau wie du gesagt hast, Tobi, dann muss man wirklich sagen, entweder wir muten der Belegschaft den Crunch zu oder wir machen es so, dass wir sagen, gut, dann ist es halt nicht fertig, dann ist es nicht in dem Status, in dem wir es eigentlich gern hätten.
Also ich glaube, was man ja differenzieren muss oder was man sich zumindest klar machen sollte aus meiner Meinung ist, dass sich CG Projekt Red diese Entscheidung, glaube ich, nicht leicht gemacht hat. Weil man muss ja auch sagen, das heißt ja nicht einfach nur, die Mitarbeiter arbeiten 6 Monate, das ist teuer. Das ist enorm teuer. Das heißt, das macht so ein Unternehmen in der Regel nicht ohne Grund. Und gleichzeitig ist, glaube ich, schon diese Aussage, die du, Tobi, auch da zitiert hast, nämlich, dass man eigentlich in der Hoffnung ist, dass das neue Flaggschiff wird und das sozusagen die neue Messlatte ist nach einem überraschend erfolgreichen Witcher. Und man muss ja auch dazu sagen, CG Projekt Red hat mit Witcher 3 eine fast ein Jahres-Crunch-Phase hinter sich. Das soll jetzt gar nicht das Ganze legitimieren, aber die Sache ist ja eher die, dass sozusagen dieser Crunch, glaube ich, einfach in der Branchenkultur und vielleicht in dieser Organisations- oder Unternehmenskultur auch einfach akzeptiert ist, sodass, wie du das eben auch angesprochen hast, Stefan, dieses Bewusstsein oder das Bemerken auch in der Belegschaft oder das frühzeitige darauf hinweisen vielleicht gar nicht gegeben wird, weil es als normal gegeben wird.
Der Crunch ist natürlich auch subjektiv, also eine subjektive Erfahrung und nicht unbedingt objektiv messbar, außer halt in Arbeitsstunden. Da ist natürlich auch die Frage, was machst du in deinen Arbeitsstunden? Ich habe noch so ein bisschen als Backup-Artikel, dann haue ich den jetzt hier gerade auch noch raus, einen Artikel von Tom Phillips auf der Seite Eurogamer. Der hatte nämlich unter dem Titel Doom Eternal Stuff, we're crunching pretty hard most of last year to hit the game's original November 2019 launch date. Auch nochmal kurz darauf hingewiesen, dass die zum Beispiel da hat die Belegschaft dann gesagt, so, es gibt halt Leute, die kommen von Rockstar Games, die sagen, das ist doch kein Grunge. Was wollt ihr denn? Und dann halt andere Leute, die es halt einfach nicht packen und sagen, boah, ich schaff's nicht mehr. Also inwiefern man selbst belastbar ist und dass sie halt jetzt hier bei Doom Eternal zum Beispiel es auch so gemacht haben, dass eine bestimmte Belegschaft quasi gecrunched hat und dann quasi ein Ersatzteam eingesprungen ist. Also es gibt durchaus auch Mechanismen, die man vielleicht so ein bisschen entwickeln kann, um den Crunch zumindest zu minimieren. Und ansonsten zu Stefans Überstunden, wir sprechen ja nicht von Überstunden, wir sprechen von 60 und anderen hohen Stundenzahlen die Woche.
Das sind keine Überstunden, oder?
Doch, das sind Überstunden, aber wir sprechen halt nicht von, ich mache auch mal Überstunden im Sinne von ich bleibe mal irgendwie 8 oder auch mal 10 oder auch mal irgendwie 11 Stunden in meinem Büro, wenn ich was fertigstellen möchte, aber das halt nicht, also über Dauer und auch quasi nicht mit dem Hinweis, so und jetzt wird das Ganze nochmal auf 5 Monate verlängert, nachdem du eigentlich eine Deadline hattest. Also
Sicher. Ich
würde zwischen Überstunden, legitimen Überstunden und auch die du selbst wählst, im Sinne von, ich mache jetzt noch ein paar Stunden länger, um was fertig zu machen diese Woche, und Crunch-Zeit halt unterscheiden, weil dann hast du ja vielleicht auch was geschafft und kannst am nächsten Morgen sagen, ich bleibe heute mal nur 6 Stunden, wenn du flexible Arbeitszeiten hast.
Da hast du vollkommen recht. Also natürlich technisch sind es natürlich Überstunden, aber Crunch ist natürlich durch diesen Begriff, jeder macht mal Überstunden so, ist natürlich dadurch vollkommen relativiert und eigentlich auch in seiner Intensität geringschätzt. Ich denke eben, es kommt darauf an, dass man einen Mittelweg findet zwischen auf der einen Seite so dieser Perspektive von, oder ich sag mal, dieser deprimierenden Perspektive von, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, so ja, also man kann jetzt in einer kapitalistischen Struktur, na gut, dann ist halt, willkommen im Kapitalismus, man kann jetzt nichts machen daran, so, ne, ich habe das, ja, zynische Deutung von Adorno, ich sehe schon deinen mürrischen Blick vor mir.
Das eiserne Gefängnis, da kommt er mit dem Weber um die Ecke.
Aber ja, natürlich ist es so, man kann auf der einen Seite jetzt da, ich sag mal, zynisch werden und sagen, gut, das ist nun mal, also man kann nicht wirklich sinnvoll etwas tun gegen Crunch im Kontext unserer kapitalistischen Wirtschaftsstruktur. Und,
kann man schon.
Genau, das ist, wäre genau das Argument. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, jetzt irgendwie, dass, also jetzt irgendwie, das, da würde ich dir auch zustimmen, Ramin, CD Projekt Red irgendwie dafür an den Pranger zu stellen, sehe ich auch als schwierig an, weil ich auch denke, dass es dass es einfach eine verdammt schwierige Situation ist, in der sie sich befinden. Ich glaube eben, es kommt darauf an, dass man, also insgesamt die Crunch-Kultur als solche zu kritisieren und aufzuzeigen und damit ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass das wirklich, wenn man diesen Crunch, wenn man sich in so eine Crunch-Phase begibt oder das seiner Belegschaft zumutet, sich in eine solche Crunch-Phase zu begeben, dass das nichts ist, was man mal ebenso macht oder was man Leuten mal ebenso zumutet, sondern dass klar ist, das sind signifikante Auswirkungen für die Belegschaft, die dadurch entstehen.
Und was ja zumindest interessant ist, ist, dass es zum Thema gemacht wird. Und das hat ja schon, also das hat ja schon seine Vergangenheit in den letzten Jahren, wo sozusagen mehr und mehr solche Fälle auch skandalisiert wurden, zu Recht auch, also angeprangert wurden. Und ich finde es schon dann auch erstaunlich, dass es jetzt auch einfach zumindest transparent, das macht die Sache nicht besser, aber es macht sie zumindest transparent und schafft vielleicht auch so ein bisschen ein Verständnis für die Branche. Und letzten Endes, jetzt mache ich mal nur sozusagen als reiner Spieler eine Urteilung, dem Spiel wird es gut tun. Also dem Spiel wird es gut tun, diese 6 Monate Feinschliffphase. Ich glaube, hier ist wirklich auch die Regel, also lieber kein unvollendetes Spiel früh abgeben als ein paar Monate später. Also letzten Endes aus Spielersicht, finde ich, wird es dem gut tun.
Ich würde sagen, wir behalten diese Crunch-Debatte mal so ein bisschen im Blick. Die wird uns ja noch häufiger begegnen. Man kann nämlich da auch noch ja wunderschön weiter diskutieren. Mir wäre jetzt noch Luhmann und Co. eingefallen zu der Kritik an den Managern bei CD Projekt Red und nach Systemen und so. Wer funktioniert eigentlich wie? Das machen wir dann aber mal an einer anderen Stelle.
Schade.
Nee.
Jetzt hätte ich so Lust drauf.
Nee, ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie 30 Minuten bei der Crunch-Geschichte. Damit wir nicht weiter crunchen.
Hey, wir können ja sagen, wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn sie liebe Leute da draußen, unsere Position, unsere Anwendung von Niklas Luhmanns Systemtheorie auf die Crunch-Debatte hören wollen, dann gehen sie jetzt auf Steady und zahlen uns jede Menge Geld.
Es gibt auf jeden Fall das falsche Spiel in der richtigen Konsole.
Hey.
Und mit schon mal ein Switch-Spiel in eine PlayStation eingelegt.
Das geht richtig gut. Ja, vor allem, weil das ja so Cartridges sind, die dann in das Laufwerk zu drücken.
Nummer drei.
Ich mache es ganz kurz, möchte nur auf eine Veröffentlichung hinweisen, die wir in der letzten Woche nicht erwähnt haben. Und zwar möchte ich gerne auf die Veröffentlichung der WASD 16 mit dem Thema Gerechtigkeit hinweisen. Hier der kurze Beschreibungstext. Halt! Stehen geblieben! Im Namen des Gesetzes. Denn hier ist sie, die 16. WASD. In dieser Ausgabe schauen wir uns an, wie gerecht es in unserem Hobby zugeht. Welche Gerechtigkeitsvorstellungen vermitteln uns Spiele? Wie geht es einem echten Polizisten, wenn er virtuell auf Verbrecherjagd geht? Und wie haben sich die deutschen Computerspielwertungssysteme über all die Jahrzehnte entwickelt? Diese WASD ist mindestens so unbestechlich wie Barbara Salesch und unterhaltsam wie Saul Goodman. Zitat Ende. Die WASD bekommt ihr auf wasd-magazin.de im Online-Shop ab 15,90 Euro. Nummer 4.
Ein kurzer Hinweis, den Dom Schott geschrieben hat auf der Seite OK Cool Space unter dem Titel: Eine Entwicklerin hat einen Safe Space für Frauen und nicht-binäre Menschen aus der Spielebranche eröffnet. Und genau das ist es eben auch, was Marina Diaz, eine Spieleentwicklerin, geschaffen hat, nämlich einen Safe Space bzw. Discord-Channel in diesem Fall für Frauen und nicht-binäre Personen. Ihr kam die Idee über das eigene Bedürfnis, eben mit anderen Frauen über die Branche, Jobsachen und die eigene psychische Gesundheit zu sprechen. Der Discord-Channel hat aktuell 200 Mitglieder international. Das Ganze gibt es seit einem Jahr. Und um auf der einen Seite die Mitglieder zu schützen auf dem Server, ist der Safe Space eben nicht frei zugänglich, und wer dann gerne beitreten möchte, kann Marina dann entweder eine E-Mail an marinadiesp@gmail.com schicken oder eine Twitter-Direktnachricht. Also man muss mit ihr vorab Kontakt aufnehmen und kann dann dort mit diskutieren, mitschreiben, mit kommunizieren.
Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich gebe jetzt einen kleinen musikalischen Jingle zum Besten, der uns dann hinüberleiten wird in das Thema der Woche. Sanften Klängen gleiten wir hinüber in das Thema der Woche, das den wunderschönen Titel trägt: Och nö, jetzt ist er auch noch tot. Entschuldigung, Tobi, ich habe versucht, das jetzt wirklich ernsthaft irgendwie zu verkaufen. Es war Tobis Idee, das Thema so zu benennen.
Und ja, kleine Behind the Scenes, wir haben gerade irgendwie so ein bisschen rumüberlegt, was der Titel der Folge sein könnte. Und es könnte ja sowas sein wie Verlust und Schmerz und Neubeginn im digitalen Spiel oder auch Memento Mortis und Spiel.
Memento Mori.
Na, meinst du jetzt? Ja, und weil ich das nicht kann, habe ich einfach vorgeschlagen. Oh nö, jetzt ist der auch noch tot.
Und dieser Themenvorschlag wurde tatsächlich auch genommen, aber inhaltlich stammt der Themenvorschlag eigentlich von dir, Ramin. Mich würde
exakt.
Was ist der Grundgedanke hinter dem Thema? Worüber sprechen wir jetzt eigentlich?
Ja, und ich fange mal an mit einer Situationsbeschreibung, die vielleicht das Grundproblem erklärt. Wir sind bei XCOM, langjähriges Spiel von mir. Und fängt das Spiel an, neues Spiel, man hat so seine eigenen Teamkameraden, ich benenne die auch gerne nach Familienmitgliedern und guten Freunden.
Das ist keine gute Idee bei XCOM.
Exakt, denn dann kommt das Spiel und fragt dich die entscheidende Frage, möchten sie im Ironman-Modus spielen oder nicht? Der Ironman-Modus sagt, dass das Spiel nach jeder Entscheidung, nach jeder Bewegung, nach jedem Angriff, der passiert, automatisch speichert. Und zwar nur einmal und überschreiben. Das heißt, keine Entscheidung, die du triffst, die vielleicht zu dem Tod oder dem Verlust einer deiner Leute führt, kann rückgängig gemacht werden. Du musst mit dem leben und du musst vielleicht auch mit der Tatsache leben, dass du gerade deinen eigenen Bruder wegen einer dummen Handlung in den Tod gestürzt hast. Würdet ihr das machen oder würdet ihr euch gegen den Ironman-Modus entscheiden?
Ich mache das tatsächlich immer. Ich habe XCOM Enemy Unknown, Entschuldigung, der zweite Teil der Neuauflage von XCOM Enemy Unknown war das, glaube ich, ne?
Genau.
Habe ich gespielt, auch in jenem Modus. Da ich ähnlich wie bei Fire Emblem, da mache ich das nämlich auch, der Auffassung bin, dass es ein entscheidender Teil der Spielerfahrung ist. Ich würde hier vielleicht nochmal rekurrieren auf die Folge in der letzten Woche. Als wir nämlich mit Federico Alvarez über Zeit gesprochen haben, Konzeption von Zeit. Und die Perspektive, die ich darauf haben würde, ist, dass eben mit der Drastik dieser Entscheidung, indem ich weiß, es wird überspeichert, muss ich mich in einen Zeitmodus, einen zukunftsorientierten Zeitmodus begeben. Also meine Züge sehr genau vorausplanen, um nicht eben heftige Verluste einstecken zu müssen, da ich ja weiß, die Verluste sind, können nicht, also die Soldaten, die ich verliere, kann ich nicht zurückgewinnen. Da steckt mitunter ja auch jede Menge Zeit und Aufwand und Fürsorge drin, die auch beim Hochzuleveln entsprechend auszustatten, gegebenenfalls eben auch ihnen persönliche Attribute zu verleihen durch Namensgebung. Und ich finde gerade diese zukunftsorientierte Zeitperspektive passt sehr gut zu einem runden basierten Strategiespiel wie XCOM oder Fire Emblem. Deshalb mache ich das tatsächlich gerne. Permadeath wäre hier ja die Kategorie, von der wir sprechen, ne?
Ja, absolut.
Ja. Also ich würde es auch wahrscheinlich so machen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob bei XCOM, aber prinzipiell gibt es ja auch solche Titel, die darauf ausgelegt sind, dass Figuren eben sterben und da könnte man dann natürlich auch laden. Tue ich dann aber nicht. Also ich denke an sowas wie Walking Dead oder auch Until Dawn, wo es dann halt einfach so ist, dass ich den Tod einer Figur hinnehmen muss als eben Entwicklung im Spielverlauf, die ja auch, also bei Until Dawn jetzt nicht unbedingt, aber zumindest bei Walking Dead teilweise ja auch intendiert ist, dass die eine oder andere Figur an einer bestimmten Stelle stirbt und es eigentlich nur die Frage ist, ob A oder B.
Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, weil jetzt war ja sozusagen diese Perspektive auf den Permadeath in solchen Strategiespielen ist jetzt eine Sache. Da ist ja aber dann sozusagen, geht hauptsächlich ja eine Schachfigur im Grunde verloren. Kann man natürlich auch eine mehr oder weniger intensive Bindung zu haben. Aber sowas wie Walking Dead ist ja genau darauf ausgelegt, die Telltale-Spiele, aber auch natürlich die Quantic Dream-Titel, Life is Strange auch, sind ja Titel, die darauf abzielen oder darauf abheben, eben eine emotionale Bindung zu einer bestimmten Figur aufzubauen und dich dann in die Situation zu bringen, dass man sie gegebenenfalls opfern muss. Oder dass sie notwendigerweise im Verlauf der Erzählung stirbt. Hier gibt es aber dann ja keine Auswahlmöglichkeit. So wie es bei eben, also hier ist es nicht so, dass man sich entscheiden kann, Permadeath ja oder nein.
Ja, genau. Du kannst halt nicht entscheiden, aber du kannst dann entscheiden, welche Figur am Ende stirbt, weil du es ja so ein bisschen antizipieren kannst. Wenn ich jetzt nach links oder rechts drücke, dann werde ich wahrscheinlich diese oder jede Figur retten oder eben nicht.
Wie hältst du das denn, Ramin?
Ich habe mich das nämlich auch lange Zeit gefragt und ich war eigentlich auch jemand, der, wie du gesagt hast, also wenn ich sowas wie Fire Emblem spiele oder XCOM, dann schon wirklich auch die volle Dramatik, weil man dann eben anders spielt. Ja. Ich habe dann aber doch gemerkt, dass es doch differenzierter ist und es gibt durchaus auch dann Spiele wie zum Beispiel Fire Emblem, wo ich manchmal auch sage, ach nö, jetzt ist der tot,
jetzt ist der auch
jetzt lade ich aber neu.
Ja.
Und ich habe mich ein bisschen gefragt, woran das liegt und ich glaube, für mich ist die Antwort, wenn sich durch den Tod, den ich zu verantworten habe, also ich rede jetzt nur von Spielen, wo ich durch eine Entscheidung, sei es durch eine spielmechanische Entscheidung oder sei es durch eine Multiple-Choice-Dialogoption in Mass Effect oder wie auch immer, eine Entscheidung treffe, die zu dem Tod eines Charakters führt, wenn dieser Tod mir eine zufriedenstellende Geschichte bietet, dann akzeptiere ich das in der Regel. Ich gebe mal ein Beispiel. Also bei XCOM zum Beispiel, da ist ein lang gehegter Krieger, damals mit dem Namen meines Bruders, hochkarätig durch eine falsche taktische Entscheidung von mir, zu Boden gegangen. War aber noch am Leben. Man hatte 3 Runden Zeit, ihn sozusagen zu stabilisieren. Er war umringt von Feinden. Und daraus hat sich eine fast filmreife Szene angegeben, wo ich sozusagen das gesamte Team, also keiner wird zurückgelassen, sozusagen nur noch das Missionsziel völlig außer Acht gelassen, nur noch darauf konzentriert habe, diesen Soldaten zurückzuholen und habe es dann wirklich unter filmreifen, also für mich damals sogar, zumindest empfunden, in filmreifen Szenen geschafft, einen Soldaten im Sturm, im Feuergefecht zu dem Soldaten zu bringen, ihn aufzuheben und dann gemeinsam die Evakuierung einzuleiten. Danach stand das ganze Gebiet nicht mehr, also die ganzen Häuser, die ganzen Stadtgebiete standen nicht mehr, weil ich halt das komplette Arsenal ausgeschöpft habe, um diesen Soldaten zu retten. Und das ging aber auch andersrum, nämlich dass ich dann in solchen Versuchen mein gesamtes Team auch verloren habe. Und das habe ich dann aber akzeptiert, weil ich gesagt habe, das ist eine schöne, dramatische, ein schönes dramatisches Ende. Ganz kurz, ja. das Gegenteil ja. ist zum Beispiel momentan bei Fire Emblem. Ich bin noch relativ am Anfang, das habe ich ja eben schon bei der Spielewoche gesagt, und mich packt das Spiel noch nicht so sehr, dass ich mich mit den Charakteren identifiziere. Und momentan, ich habe manchmal taktische Entscheidungen getroffen, die zum Tod geführt haben. Und da habe ich irgendwie gesagt, irgendwie das ist nicht, das trifft irgendwie die Geschichte nicht gut. Das, finde ich, ist auch dort nicht so aufgefangen. Die sagen dann kurz was, ach, ich habe alle enttäuscht und sind dann weg. Es gibt irgendwie keinen Nachtrag, dass dort irgendwie eine große Szene ist, wie dieser Charakter vielleicht dramatisch stirbt oder wie vielleicht noch mal es Nachwirkungen gibt, dass vielleicht, weiß ich nicht, die Eltern oder so zu dir kommen und sagen, was hast du dir dabei gedacht als Lehrer, diese arme Schülerin dort vorzuschicken. Das fehlt so ein bisschen an der Dramatik. Und das machen andere Spiele wie XCOM, die durch ihre Spielmechanik selbst solche Geschichten erzählen, besser. Und Mass Effect wäre ein zweites Beispiel. Und ich habe letztens auch beim Metro Exodus eine ähnliche Szene gehabt, die ich super fand. Wo man auch es hätte verhindern können, ich gesagt habe, aber nein, ich möchte mit dieser Entscheidung so weiterspielen.
Das wäre also die. Also erstmal grundsätzlich ist es ja so, dass in den Titeln, die du jetzt beschrieben hast, geht damit kein Fail-State einher. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz irgendwie diesen Begriff des Fail-States auch erwähnt. Das ist in dem Falle ja dann nicht so. In Permadeath muss man davon ausgehen, die Spielfigur oder eine der Spielfiguren kann sterben. Mhm. Und dennoch geht die Erzählung auf irgendeine sinnvolle Art und Weise, mehr oder weniger sinnvolle Art und Weise, weiter. Insbesondere hier fällt mir Heavy Rain als ein Beispiel ein. Letztendlich ist es dabei weniger drastisch, als Heavy Rain es damals suggeriert hat. Aber natürlich ist es so, dass es Sequenzen gibt, in denen Figuren tatsächlich sterben können. In vielen Sequenzen wird der Tod sozusagen nur angetäuscht und letztendlich kommt es dann doch nicht dazu. Aber es gibt Sequenzen, in denen Figuren sterben können.
Was?
Bitte?
Was?
Was meinst du? Warum? Warum schreist du was ins Mikrofon? Stelle deine Frage, artikuliere dich. Wir sind hier in einem intellektuellen Podcast, der nicht nominiert ist für den Deutschen Podcastpreis.
Hätten wir eine Spoilerwarnung aussprechen sollen. Was war jetzt gerade deine
Enttäuschung? Bei Heavy Rain habe ich Blut und Wasser geschwitzt an meinem Controller und ich habe Heavy Rain auch nur gespielt, wenn ich in einem Aufmerksamkeitsstadium war, um dieses Spiel spielen zu können, mit der Sicherheit, dass mir niemand wegstirbt. Und jetzt sagst du mir, 2 Jahre später, dass die das quasi nur angetriggert haben und es nicht passiert wäre?
Oftmals, ja. Also es gibt Sequenzen in Heavy Rain, wo Figuren sterben können, aber viele der Sequenzen, die so scheinen, als könnte die Figur sterben, da ist es tatsächlich nicht so.
Aber bei Heavy Rain hatte ich tatsächlich diesen Moment von, oh nö, jetzt ist er auch noch tot, nämlich nicht, weil dadurch, dass ich es dann eben so gespielt habe, dass ich da wirklich davor saß und also wirklich Pro-Spieler geworden bin in diesem Stück Spiel, dass einfach niemand gestorben ist. Und das fand ich aber auch gut, weil, also in Heavy Rain, wenn mir da jemand gestorben wäre, nachdem ja quasi Sean schon verschwindet, das hätte ich nicht gepackt. Das wäre nicht, oh, nö, jetzt ist er auch noch tot, das wäre so, What is happening?
Ich habe ja die Trophäen auch alle eingesammelt für Heavy Rain und da ist es dann notwendig, dass Figuren an unterschiedlichen Zeitpunkten auch sterben. Also man muss sie bewusst in den Tod manövrieren. Da ist es eher so, oh yes, er ist tot, weil jetzt kann ich zu dem eigentlichen Ende, das ich ja hin wollte. Und dabei habe ich dann recht schnell festgestellt, es gibt nur sehr wenige Sequenzen, in denen es tatsächlich möglich ist, dass eine Figur ausscheidet. Mhm. Dagegen ist, nur wenn ich das am Rande erwähnen darf, Detroit Become Human ist da extrem konsequent im Kontext auf eine Figur, nämlich Kara, die ganz am Anfang des Spiels in der allerersten Sequenz, kein Spoiler, keine Sorge, sie kann ausscheiden aus dem Spiel in der allerersten Sequenz. Überhaupt, vielleicht Hinweis für euch, liebe Leute da draußen, wir werden jetzt hier nicht irgendwie komplette Spiele spoilern, ja, oder zumindest es versuchen. Falls wir das doch tun sollen, wollten, dann werden wir vorher kurz eine Spoilerwarnung rausgeben. Aber ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese strategische Implementierung wäre das, was ich in diesen Strategiespielen sehe, das Ganze dann in irgendeiner Form narrativ so zu kontextualisieren, dass der strategische, der ludische, spielmechanische Verlust einer ist, der als bedeutungsvoll im Kontext des Spieles empfunden wird. Das ist ja das, was du beschrieben hast, gerade Ramin.
Jetzt würde mich noch interessieren, inwiefern muss so eine Figur gestaltet sein? Also zu welchen Figuren hattet ihr vielleicht auch eine Bindung, dass ihr dann sagt, oh nö, jetzt ist er auch noch tot, oh Mann.
Ja. Du hast ja gerade schon ein paar Beispiele auch erwähnt, ne, Ramin?
Also es gibt so ein paar Beispiele. Das eine sind einfach gut gezeichnete Charaktere. Ich muss da immer wieder auf die Mass Effect-Reihe zurückgreifen, wo eigentlich einige der für mich bis heute emotional gebundensten Charaktere sind. Also ich rede von Garrus zum Beispiel, den Turianer, der einfach sozusagen die obere Spitze sind. Viele der Charaktere sind gut geschrieben, aber dieser Charakter, der ist einfach mit mir zusammengewachsen. Ich finde den so sympathisch und der ist einmal in einer Folge tatsächlich, als ich sozusagen noch nicht so, ich habe das viele Male durchgespielt und beim ersten Mal spielt man es eben noch nicht perfekt durch, da macht man falsche Empfindungen und eilt, da ist er mir gestorben und das war hart. Das war wirklich hart. Also allerdings auch hier habe ich das trotzdem weitergespielt, weil die Geschichte doch, die in Mass Effect sozusagen das so einbindet, dass ich dann das Gefühl hatte, damit leben zu wollen und auch leben zu müssen und einfach zu sehen, wie geht die Geschichte weiter.
Ich habe tatsächlich eine kleine, vielleicht eine etwas skurrile Erfahrung, die man so jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn man das Spiel nicht kennt, aber natürlich spreche ich von Journey, von welchem Spiel sonst. Und zwar gehe ich dabei von, ich sage mal, einer Form des, ich würde jetzt mal vielleicht sagen, des performativen Verlustes aus. Denn in Journey kann man ja durchaus online spielen mit einer anderen dann zufälligen Person. Und hier hatte ich in meinem ersten Journey-Durchlauf nämlich die Erfahrung, dass ich mit einer Person ziemlich lange unterwegs war. Einer anderen Person, mit der ich online dann zusammengespielt habe. Man kann ja aber nur über den Ping kommunizieren. Und das führte dazu, dass ich sehr viel an Persönlichkeit in diese andere Spielfigur hineinprojiziert habe. Wir teilweise eine eigene Form von Kommunikation, von Ping-Sprache entwickelt haben im Laufe dieser Level, die wir dadurch schritten haben, auch sehr viel, sehr gründlich erkundet. Und dann kam es aber zu einer Stelle im Spiel, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, aber es kam zu einer Stelle, in der wir uns sozusagen aus den Augen verloren haben und getrennt wurden und nicht wieder zusammengefunden haben. Es kam dann später noch eine andere Person mit hinzu, kurz vor Schluss. Aber
Es
war nicht mehr dasselbe. Ich habe dann später tatsächlich erst gesehen, dass wesentlich mehr Leute scheinbar irgendwie eingeloggt waren. Also ich weiß auch gar nicht, ob das im Nachhinein wirklich nur eine Person war, mit der ich da unterwegs war. Aber für mich war es in dem Moment wahrgenommen, irgendwie halt eine Reise, die wir zu zweit bestritten haben. Und als diese Person dann verschwunden war, als wir uns verloren hatten, nicht verloren im Sinne von verstorben, aber verloren hatten, hat mich ein unheimliches Gefühl der Einsamkeit überkommen.
Was vielleicht auch so eine Kategorie ist für bindungsfähige Charaktere, sie sind halt nicht menschliche NPCs. Also zum Beispiel hatte ich jetzt bei Gris, gibt es eine kurze Sequenz, in der Farbe Grün ist man ja im Wald unterwegs und dort trifft man dann auf ein Wesen, was ich Klötzchen getauft habe. Und Klötzchen ist nämlich tatsächlich einfach nur so ein Steinblock auf Beinen, das so ein kleines Pflänzchen auf dem Kopf hat, also es hat nicht tatsächlich diesen Namen. Und das begleitet einen so ein bisschen und man gibt ihm so Äpfel und so. Und irgendwann gibt es dann aber so eine Sequenz, wo er in so einen Baumstumpf verschwindet. Er stirbt natürlich nicht, aber es ist schon so ein Moment von, oh, wo ist denn Klötzchen? Wo ist denn Klötzchen hin? Ich vermisse mein Klötzchen. Und ähnlich wird mir das wahrscheinlich bei The Last Guardian gehen. Ich gehe nämlich schwer davon aus, dass Trico irgendwann irgendwo sterben wird und ich mir nur denke, nein, Trico! Aber so traurig. Genau, das wird wahrscheinlich passieren und dann werde ich ganz peinlich vor meinem Stream sitzen.
Ja, peinlich weiß ich gar nicht. Ich habe tatsächlich auch an eine Erfahrung von NPC und von insbesondere von Begleitern und Begleiterinnen sprachst, an Shadow of the Colossus tatsächlich gedacht. Mhm. Ich möchte hier natürlich auch nicht spoilern, aber es gibt ja das Pferd Agro, welches einen durch das komplette Spiel begleitet. Und es gibt durchaus eine Sequenz, in der ich eine intensive Verlusterfahrung mit Agro hatte, gerade weil man dann auf einmal feststellt, okay, man ist jetzt auf einmal ohne Pferd unterwegs und das Spiel einem dann auch ein gewisses Möglichkeitsspektrum, erstmal ein Handlungsspektrum tatsächlich auch effektiv wegnimmt.
Was auch vielleicht noch so ein Typ ist, sind Mentorenfiguren. Als ich damals das erste Mal Uncharted gespielt habe, habe ich natürlich keine Bindung zu Sully gehabt und Sully stirbt ja auch irgendwie. Das ist ein Spoiler.
Ja.
Ist
ganz, schon. Ja. Aber Moment mal.
Es ist kein Spoiler in dem Sinne von, dass es jeweils am Anfang des Spieles passiert.
Ja, und wenn man anschaut, ist häufiger mal weg.
Oder ja.
Slash tot.
Genau, Sully stirbt halt ständig und ist halt nicht tot. Also es ist so, immer so offensichtlich, dass er nicht tot ist, beziehungsweise es wird dann relativ schnell auch aufgelöst. Außerdem Uncharted, es tut mir leid, das ist dann jetzt vielleicht auch alt genug. Aber da würde ich schon auch sagen, dass so diese Mentorenfiguren, also etwas älter, vielleicht auch so ein bisschen als Unterstützung für den Charakter, wenn die sterben, oder zumindest den Einschein nach, irgendwas mit ihnen ist, was dem Tod gleichkommt, dass das schon auch was auslösen kann. So, Sully!
Und gleichzeitig würde ich auch noch mal die Differenz aufmachen. Ist es ein Spiel, wo das mich mit einem Verlust konfrontiert, den ich selber nicht verantwortet habe und den ich auch nicht steuern kann? Also das Spiel übt Macht aus, indem es mir das Pferd klaut oder indem es sozusagen den Charakter sterben lässt, weil das sozusagen gerade in die Dramatik passt. Natürlich ist da, wenn ich mich mit den Charakteren identifiziere, dann können da auch bis zu Tränen fließen. Also ich erinnere mich gerne immer noch an das erste Walking Dead. Da sind an einigen Stellen, wo Verluste stattgefunden haben, auch die ein oder andere Träne geflossen. Das konnte man allerdings, das war Teil der Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es Spiele, wo der Verlust eine Bestrafung ist für etwas, was du zu verantworten hast, nämlich entweder eine taktische Entscheidung getroffen zu haben oder eine entsprechende Option, Entscheidung in Form eines Dialoges oder eine Entscheidung getroffen hat, die dann Konsequenzen hat. Und ich finde das nochmal ein großer Unterschied. Fühle ich mich selber dafür verantwortlich, was ich getan habe und wie gehe ich damit um? Oder fühle ich mich sozusagen als Teil einer Dramaturgie, die genauso schmerzhaft sein kann natürlich, weil man sich hier auch vielleicht seines besten Freundes beraubt fühlt, aber das eher in die Richtung geht, wie wenn man in einer Serie mitfiebert und auf einmal stirbt sein Lieblingscharakter, wo man ja auch nicht das Gefühl hat, man hätte etwas anders machen können oder müssen.
Es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sicherlich sagen. Was du im Grunde beschreibst, ist die Distinktion, die Jesper Juhl auch aufmacht, wenn er unterscheidet in Games of Emergence und Games of Progression. Also Games of Emergence wären in dem Fall insbesondere die XCOM und Fire Emblem Beispiele, die du auch angebracht hast, wo also einfach eine Figurenkonstellation in einer Situation emergent handelt, es tendenziell möglich ist, dass diese Figuren sterben, es hängt aber sehr stark von deinen eigenen Handlungen ab. Das oder so, ich mache jetzt mal die Gegenseite auf, nämlich die Games of Progression, in denen sozusagen ein vorgegebener narrativer Verlauf schon existiert und man diesen Verlauf im Grunde nachvollzieht und dann eben den dramaturgischen Wendungen ausgesetzt ist. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, weil natürlich ist es so, dass die Spiele, ich spreche jetzt erstmal von Games of Progression, eine viel stärkere Möglichkeit haben, das Ganze narrativ zu kontextualisieren, eine dramaturgische oder sagen wir es mal so, einen dramaturgischen Verlauf dieser Verlusterfahrung zu zeichnen überhaupt vielleicht eine intensivere, emotionalere Bindung zu erzeugen durch Erzählung, indem sie beispielsweise, ich spreche jetzt nicht genau von Figuren, weil dann ist es sofort klar, von welchen ich spreche, aber in einem Telltale-Titel eben sehr viel auszuschmücken über eine Figur, um sie dir dann schmerzlich zu entreißen. Wohingegen eben, was bei diesen Titeln schon der Fall ist, ist das, was du beschreibst, ist, dass natürlich auch eine gewisse Machtlosigkeit da ist, dass ich mir dann denken kann, ja gut, da hätte ich jetzt aber auch nichts dran ändern können und ich mich möglicherweise sogar in meiner spielerischen Agency betrogen fühle, weil ich denke, das hätte ich doch jetzt verhindern können, ich habe doch sonst auch Superkräfte oder sowas, ja. Auf der anderen Seite, bei den Games of Emergence, ist es so, dass vielleicht diese intensive narrative Ausschmückung fehlt, auch die, sage ich mal, dramaturgische Präzision, dafür aber gerade durch die Tatsache, dass es durch eigenes Handeln manipulierbar ist, verhinderbar ist und sich das aus spontanen Situationen ergibt. Ich finde es ganz spannend, dass du diese XCOM-Situation als filmreif beschrieben hast. Hätte dir jemand zugeschaut dabei oder wäre währenddessen reingekommen, hätte er diese Situation sicherlich nicht als filmreif empfunden. Aber weil du so ein großes Verantwortungsgefühl hattest und so in die Situation vertieft warst, hat das vielleicht möglicherweise auch die komplette rundenbasierte Logik dieses Spiels irgendwie ausgeblendet, weil du so fieberhaft daran geklammert hast, diese Figur nicht zu verlieren. Also es ist dann vor allem ein Moment, in dem Spieler etwas können, was sie meiner Ansicht nach besser können als viele andere Medien, als lineare Medien, nämlich Schuldgefühle erzeugen.
Was mir noch einfallen würde, ist, ich spoiler mal nicht, aber ich verweise auf die beiden Titel The Last of Us und Life is Strange, wo, um es ganz abstrakt zu machen, das Thema Akzeptanz von Verlust oder eben Nicht-Akzeptanz von Verlust ja auch eine Rolle spielt und dann quasi gegenübergestellt zu ich sag mal, eher abstrakter Gesellschaft, also eine geliebte Person versus, wenn ich diesen Verlust jetzt nicht akzeptiere, dann gibt es negative Konsequenzen für viele andere Figuren, die mir eventuell nicht ganz so stark am Herzen liegen oder einer Gesellschaft, die mir nicht ganz so stark am Herzen liegt, dadurch, dass ich eben diesen Verlust nicht akzeptiere und nicht zulasse.
Klassisches utilitaristisches Dilemma. Aber ich hätte ein Beispiel, was ich auf jeden Fall mit einbringen muss, weil es das Beispiel für Verlust. Seid ihr bereit dafür?
Warte. Jetzt.
Okay. Ich muss dazu spoilern und ich sage deshalb ganz explizit hier eine Spoilerwarnung für das Spiel Brothers, A Tale of Two Sons. Es ist schon eine Weile draußen, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschlagen. Wenn ihr das Spiel noch spielen möchtet, liebe Leute, dann skippt am besten einfach mal gerade irgendwie 2-3 Minuten vor. Die Situation ist die, kennt ihr Brothers?
Ja, aber nicht gespielt. Und ich weiß auch, was kommt.
Du weißt, was kommt.
Aber
ich illustriere das kurz. Und zwar, nach dem Tod der Mutter übernimmt man die Rolle der beiden Brüder, namensgebenden Brüder. Und das Spiel funktioniert dann so, dass man mit, auf der PS4 habe ich es gespielt, oder auf der PS3, glaube ich, dass man mit jeweils einem Stick einen Bruder steuert. Man steuert also zwei Figuren gleichzeitig. Das ist am Anfang erstmal wahnsinnig irritierend, weil du es nicht gewohnt bist, zwei Figuren gleichzeitig über den Screen zu bewegen. Du musst dann Puzzle lösen und diese Puzzle gewöhnen dich an diese Mechanik. Du lernst mehr und mehr. Deine Hirnwindung, deine beiden Hirnhälften verknüpfen sich so, ähnlich wie beim Klavierspielen, dass du das internalisierst, mit diesen beiden Figuren zu operieren. Und dann, wie sollte es auch anders sein, ist es so, dass kurz vor Schluss einer der beiden Brüder ums Leben kommt. Und hier hat man eine ganz haptische Manifestation dieses Verlustes, weil auf einmal ist dieser eine Stick, den man die ganze Zeit über benutzt hat, ist komplett nutzlos. Und man hat nur noch einen Bruder, den man steuert. Ich glaube, man ist nur noch irgendwie mit dem rechten Stick unterwegs oder sowas. Und das fühlt sich so, das hat sich so schmerzhaft für mich angefühlt, obwohl ich es habe kommen sehen, dass sie das machen, weil natürlich machen sie das, warum sonst diese ganze Mechanik, ja, natürlich machen sie das, aber das war wirklich verdammt schmerzhaft, weil ich dann haptisch gefühlt habe, es fehlt mir was.
Noch ein neuer Punkt vielleicht?
Ja.
Hätte sein können, dass du das noch weiter ausführen willst.
Das wäre jetzt so, also ist das jetzt erstmal eine Nachfolge, also das ist für mich eine der intensivsten Verlusterfahrungen die ich so habe und bei denen ich auch sagen würde,
ja, das ist nachvollziehbar, also weil es ja auch wirklich also von der Haptik, also es gibt ja viele Spiele, die mit irgendwie so über R2 festhalten und sowas irgendwie auch eine Figur an dich dran binden. Bei, was ist das? Ist das
Ico.
Ico zum Beispiel, genau, wo du ja auch zum Beispiel die ganze Zeit diese R2-Taste halten musst, um die Hand von der anderen Person festhalten musst. Aber ich würde halt einfach versuchen, möglichst schnell das rund zu machen. Nämlich noch ein weiterer Punkt wäre vielleicht andere Spielfiguren, die jetzt keine NPCs sind, aber quasi durch andere Spieler gesteuert werden. Also wenn man einen Koop zum Beispiel spielt.
Das war das Journey-Beispiel gerade, ne? Im Grunde.
Ja, wobei ich da halt eher an solche Spiele denke, wie Wolfenstein Youngblood, wenn wir sowas zum Beispiel zusammenspielen, wo es ja auch relativ häufig stattfindet, dass jemand stirbt, das ist dann so diese eher Verlusterfahrung von, oh Mist, jetzt ist der auch noch tot, jetzt muss ich das noch zusätzlich tun und gleichzeitig werde ich hier noch von diesem Laser-Nazi beschossen.
Ja, das wäre, würde ich auch, also das ist auch eine Form von emergenter Verlusterfahrung, ebenso wie meine Journey-Erfahrung. Ja, auch klar, im Koop natürlich irgendwie den Koop-Partner zu verlieren. Das ist ja auch sowas, was sämtliche Online-Koop- oder Multiplayer-Koop-Spieler einem auch immer vor die Nase halten. Natürlich in Youngblood hier sehr gut gemacht, indem man gerade durch das Zusammenspielen ja sich gegenseitig buffen kann und sich boosten kann, man also in der Situation ist, dass man ein großes Interesse daran hat, die andere Person so schnell als möglich wiederzubeleben.
Meine schlimmste Verlusterfahrung übrigens in einem Koop war in Resident Evil 6, als Stefan und ich das damals zusammen angefangen haben. Und ich habe mir damals extra noch dieses Spiel gekauft. Und wir haben das eine ganze Zeit lang online gespielt und ich hatte da sehr viel Vergnügen dran, so zwischendurch immer mal wieder ein paar Stunden da reinzuspringen und irgendwann eines Tages kam von Stefan die Nachricht, ja, ich habe jetzt eine PlayStation 4, ich spiele jetzt erstmal eine Runde Razorgun und ich dachte nur so, cool, ja, dann spiele ich das mal alleine und dieses Spiel, ich habe das tatsächlich gar nicht weitergespielt, weil das hat sich einfach nicht genauso angefühlt und Das ist eine Verlusterfahrung.
Das tut mir aufrichtig leid, aber du wusstest doch, das ist das Release-Date der PS4. Da kann ich doch nicht einfach sagen, ich spiele jetzt weiter da dieses Resident Evil 6 mit dem Zombie-High, der irgendwie. Aber Resident Evil 6 habe ich irgendwann tatsächlich auch nochmal im Koop-Let's Play irgendwie durchgespielt, aber war das. Ich weiß gar nicht, ob das vorher oder nachher war, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
Ja, wir spielen irgendwann nochmal. Ich glaube, es macht sich besser.
Es war aber geil im Koop. Wir spielen irgendwann nochmal noch mal ein Resi-Spiel irgendwie zusammen im Koop. Das war auch tatsächlich immer lustig.
Ich bin mir über das Release-Datum der PlayStation 5 sehr bewusst.
Wir fangen das einen Monat, bevor die PS5 rausgefangen ist.
Ja, ich habe mir jetzt hier Resident Evil 15, habe ich mir jetzt gekauft. Das können wir jetzt im Koop spielen. Ich hätte tatsächlich den Vorschlag, wir sind jetzt relativ lange drin, dass unsere Zuhörer uns noch ihre schlimmsten Verlusterfahrungen, ob jetzt im Koop oder mit NPCs oder mit Verantwortung, unverantwortungsvoll in die Kommentare schreiben und wir den Sack so ein bisschen zumachen. Außer ihr habt noch so Abschlusserzählungen oder Abschlussfazits, weil ich glaube, das Thema ist halt groß, riesig, man könnte jetzt noch ewig dran rum erzählen, aber
hast du ein Abschlussstatement, Ramin?
Naja, Tobi hat schon gesagt, das Thema ist ziemlich groß, ein Abschlussstatement. Ich finde es interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie man eigentlich seinen eigenen Spielstil hat. Und mich würde tatsächlich auch interessieren, was waren die schlimmsten Verlusterfahrungen, aber vor allen Dingen auch, wie ist man damit umgegangen? Ist man der Typ, der das akzeptieren kann und möchte, oder ist man derjenige, der das Spiel neu lädt? Ich finde beides legitim. Ich finde, das ist auch manchmal einfach situationsbedingt, manchmal hat man Lust darauf und manchmal nicht. Und mich würde einfach interessieren, wie geht ihr mit dem irgendwann unausweichlichen Verlusten in Spielen eigentlich um, die ihr selbst verantwortet habt?
Ich möchte abschließend sagen, dass ich ein Spiel leider nicht erwähnen kann, weil ich möchte es nicht spoilern, aber ganz besonders drastisch einen Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, den ich jetzt auch nur so anteasere, nochmal gegen Ende, ist der Verlust der eigenen Spielfigur. Und zwar also kompletter Verlust, als Permadeath. Nicht als Sully ist weg, nicht als Fail State, in dem ich zurückgesetzt wurde, sondern das Ableben der eigenen Spielfigur. In diesem Kontext hatte ich meine vielleicht sogar noch vor Brothers intensivste Verlusterfahrung in einem Computerspiel. Ich erwähne den Titel jetzt allerdings nicht, und sage stattdessen vielen Dank, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort den Unterstütze uns-Button klickt. Er führt euch auf unsere Steady-Kampagne, die es uns ermöglicht, diesen Podcast sowohl kostenfrei zu halten, das wird er auf jeden Fall bleiben, Ehrenwort, und möglicherweise auch Reisekosten zu finanzieren oder neues Equipment. Ich habe zum Beispiel die Situation, mein Mikrofon fällt als aus, das hier vor mir steht. Wir brauchen ein neues Mikrofon und gerade in diesem Kontext ist eure finanzielle Unterstützung enorm
das
kostbar.
Das
nennst
du Mikrofon, das sieht eher aus wie ein Toastbrot. Stefan,
ich podcaste in ein Toastbrot.
Castet in ein Toastbrot, damit wir das nicht mehr weiter tun müssen und dann eine Chance haben auf Podcast des Jahres.
Genau.
Schickt uns eure Goldbarren und andere Gelddevotionalien.
Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Apple Podcasts und Spotify finden, abonnieren, bewerten und auch rezensieren. Kommentare etwa zu euren Verlusterfahrungen könnt ihr uns gerne auf pixeldiskurs.de dalassen oder mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de oder ihr findet uns auf in einem der zahlreichen sozialen Netzwerke, in denen wir vertreten sind. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.